Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Die Beleuchteten Brüder, der Podcast der Beleuchteten Brüder. Die Beleuchteten Brüder, das sind ich, Tim. Schönen guten Tag und Benny. Hallo Benny.
Hallo Tim.
Ich habe versucht, diesen Podcast zu starten, wie Andreas Sendka immer den Podcast Zeitverbrechen startet, immer mit derselben Floskel und auch einem ähnlichen Singsang, wie ich ihn gerade anstrengenderweise immer noch durchziehe. Ich weiß gar nicht warum. Ja, hallo, Benny.
Hi, Tim.
Wie geht's dir? Du siehst frisch aus auf dem Kopf.
Ja, auf dem Kopf sehe ich frisch aus. Auch ansonsten, guck meinen muskulösen Oberkörper.
Ja, ich sehe ihn. Stark.
Stark. Mir geht's ziemlich gut. Ich bin frisch und munter und wurde ein bisschen vom Frühling geküsst.
Oh, erzähl mir mehr.
Als ich Schimmel weggeputzt habe.
Der typische Zeitpunkt, um vom Frühling geküsst zu werden. Ja,
so haben auch die vielen romantischen Frühlingsgedichte immer angefangen. Knöcheltief im Schimmel stand ich da.
Und bekam einen Kuss.
Von der Frühlingsluft. Nee, weiß ich nicht. Das wird jetzt wieder heller, das merkt man. Und ich hatte frei neulich und wir haben den Fehler gemacht, dass wir ein Zimmer im Haus sehr vernachlässigt haben. Und zwar ein Gefangeneszimmer. Und ich habe gelernt, dass noch wichtiger gegen Schimmelbildung als Heizen, man soll ja immer die Räume so konstant auf 16 Grad halten, auch im Winter, wenn man sie nicht, ne? Das heißt es immer, mach mal ein bisschen an, so verschlagen, sagt man dann irgendwie. Das sind so Tipps, die einem gegeben werden von erwachsenen Menschen. Mhm. Ja? Nicht zu sehr auskühlen lassen. Ist auch angeblich weniger energieeffizient. Ist egal, auf jeden Fall heißt es das so. Aber vor allen Dingen mangelndes Lüften. Und wir haben ein gefangenes Zimmer.
Das also au, weil man keinen Durchzug machen kann. Von einem
Zimmer abgeht und häufig ist die Tür zu und wurde den ganzen Winter nicht benutzt. Es war nicht geheizt und dann ging ich da eines Tages rein und sah Schimmelflecken an der Wand.
Scheiße.
Und dann habe ich so einen richtig guten freien Tag gehabt, an dem ich voller Tatendrang war und habe Essigessenz genommen. Boah, riecht das krass, wenn man das reibt.
Ja, ich benutze das auch regelmäßig.
Wofür benutzt du das?
Ich bade ja gerne und ich weiß nicht genau warum, aber ich habe das Gefühl, das Wasser ist heftig kalkhaltig und das dauert 3 Badegänge und schon sieht man in der leeren Badewanne so die Rückstände des Wassers, was exakt direkt aus dem Wasserhahn rauskommt. Dann ist es richtig so zum Ausfluss führend, so ein dunkler Rand.
Ja.
Und der geht ganz, 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 ganz schwer wegzuputzen, aber womit es ganz hervorragend geht, ist Toilettenpapiertücher mit Essigessenz zu tränken und dann genau da drauf zu legen, eine Weile einwirken zu lassen und dann lässt es sich super wegwischen.
Essig ist geiles Zeug.
Ja, das kann super und viel.
Es ist auch noch richtig lecker. Also ist nicht die Essenz, aber...
Ein Tausendsasser.
Ja, wirklich. Und... Naja, da war ich.
Aber Moment, wie machst du das? Du hast ja Schimmel in den Wänden und dann schmierst du die einen mit Essigessenz einfach.
Genau, das war noch nicht so weit fortgeschritten. Das waren ganz viele kleine Flecken. Das ließ sich tatsächlich relativ gut einfach abwischen und der Essig verhindert wohl dann, dass der sich weiter fortsetzt oder sogar, dass der abstirbt, keine Ahnung. Soll man nicht auf kalkhaltigen Wänden machen, weil sonst der Essig mit dem Kalk zusammen einen viel größeren Nährboden für den Schimmel bildet.
Aber ist es bei Schimmel an den Wänden nicht so, dass auch wenn du ihn oberflächlich wegmachst, er immer noch in der Wand drin ist?
Korrekt, wenn er sich zu lange gebildet hat, dann wandert er in die Wand hinein. Wohl, angeblich. Mhm. Und dann hat man ein Problem und irgendwann muss man sanieren. Aber ich hoffe, soweit ist es nicht gekommen. Aber das Schöne daran war also, dass ich dann das Fenster ganz weit auf hatte. Und das war so eine Tätigkeit, ich habe mir dafür richtig Zeit genommen. Ich habe mich dann da hingehockt und habe das weggeschrubbt und es schien so krass die Sonne rein und draußen zwitscherten ganz viele Vögel. Und da habe ich gespürt, es gibt Hoffnung. Denn du hast mal letztes Jahr, glaube ich, gesagt, dass der Januar der längste Monat des Jahres ist. Und ich habe dir vehement widersprochen. Ich habe das dann noch, glaube ich, im Laufe des Januars zurückgenommen.
Weil der so lang ist.
Und ich habe mich jetzt, möchte mein Zurücknehmen nochmal verstärken. Ich möchte noch doller zurücknehmen, was ich einstmals sagte. Der Januar ist wahnsinnig lang.
Ich finde das wirklich erstaunlich, dass der noch keine 2 Wochen alt ist, heute am 13. Januar um 20.16 Uhr. Ich finde das wirklich erstaunlich, weil, weiß ich nicht, also irgendwie kommt mir so die Weihnachtszeit und Silvesterfeierei kommt mir und auch unser letztes Zusammentreffen im Bezug auf den Podcast kommt mir so viel länger hervor als nur 2 Wochen. Und ja, das ist die Macht des Januars.
Ich dachte erst, du sagst, ich finde das wirklich erstaunlich, dass der Januar noch keine Preise gewonnen hat für seine Länge.
Und der Preis für den längsten Monat, subjektiv, geht an Monat den Januar.
Aller Zeiten. Nee, gewinnt er jedes Jahr und die anderen sind immer schon mega wütend, dass er überhaupt vergeben wird.
Aber vielleicht haben die anderen Monate auch irgendwas Cooles. Also der Februar ist natürlich singulär durch seine Kürze.
Ach so, das ist so ein bisschen wie die Awards. Es gibt dann verschiedene Kategorien.
Genau, 12 Kategorien.
Das sollte
jeder Monat kann eine Sache gewinnen.
Das ist doch die Idee für die Revolution der Bundesliga. Nicht einfach nur, wer hat am Ende am meisten Punkte, sondern es gibt
Fairplay-Tabelle.
Fairplay-Tabelle gibt es, aber die ist ja nicht gleichwertig mit der Meisterschaft.
Ja, aber nicht was ganz. Könnte man gleichwertig machen?
Zum Beispiel die Fairplay-Tabelle. Du musst es nur hoch genug aufhängen, genauso promoten und genauso viel, weiß nicht, Preisgeld oder so.
Die meisten Gegentore.
lustigste Kapitänsbinde. Einfach so viele Subkategorien, aber man weiß vorher nicht so ganz, was die Jury da entscheiden wird und man muss ein bisschen kreativ werden und man muss auf verschiedenen Ebenen gut sein als Team.
Ja,
und
das
dann
stimmt.
Kann man das vielleicht auch spannender. Ausgleichen, dass man nicht so gut Fußball spielen kann.
Ja, okay, also DFB, DFL, was ist der Unterschied zwischen DFB und DFL, weißt du das?
DFL ist die Deutsche Fußballliga.
Ja.
Das ist also wirklich nur, glaube ich, der Zusammenschluss, der organisierte Zusammenschluss aller Vereine.
Ja.
Und der DFB ist ja auch, umfasst ja auch die Nationalmannschaft oder vielleicht sogar nur die Nationalmannschaft.
Und gute Frage.
Alles, was so, ich glaube, das ist so ein bisschen die, vielleicht gehört die DFL auch zum DFB. Gut, dass wir uns damit nicht so gut auskennen.
Ja, ist auch gar nicht mal so spannend.
Auf jeden Fall wurde ich da vom Frühling geküsst. Hatte richtig gute Laune, es hat richtig viel Spaß gemacht. Das war toll. Und da habe ich gleich Lust bekommen auf mehr davon. Bin rausgegangen und habe 1,5 Stunden lang von innen den Auslauf der Hühner mit Kaninchendraht verstärkt.
Gesichert.
Ja. Nicht damit der Marder nicht reinkommt, das ist egal, sondern damit die Hühner nicht rauskommen durch die Löcher, die der Marder nagt. Und das ist ein geiles Zeug. Kennst du das? Man ist doch so häufig gepisst davon, dass irgendwelche Sachen einfach nicht funktionieren. Dann macht man die irgendwie hin und es fällt wieder zusammen und es funktioniert nicht, wie es soll. Und dann muss man es festbinden, aber es hält nicht und Sachen funktionieren häufig nicht gut. Dieser Kaninchendraht, das ist so unwahrscheinlich. Ich musste den nicht in die Erde drücken, ich musste ihn nicht festmachen. Der hat sich quasi magisch von alleine richtig hingestellt. Ich habe den gefühlt einfach nur hingeworfen und der war perfekt.
Also ein seltenes Beispiel für das Game ist durchgespielt.
Das Game ist richtig durchgespielt.
Schön.
Oh, der Feuchter ist wieder am Rödeln hier. Sei leise, kleiner Freund. Ich zerstöre nicht unsere Podcast-Atmosphäre. Das war sehr, sehr gut und ähnlich positiv. Ich habe heute viele positive Nachrichten. Ich lasse dir auch gleich ein bisschen Raum.
Ja, mach ruhig. Ich hole mir den schon, wenn ich ihn haben will.
Ich beschreibe ein Problem, vielleicht kennst du es. Beim Rausholen von Wäsche aus der Waschmaschine, wenn du dann die Wäsche aufhängst, ist es häufig so, dass die Teile, gerade wenn man Jeans und Pullis hat, so ineinander verstrudelt sind, dass egal welches Teil du nimmst immer den ganzen Klumpatsch mit.
Ja, kenne ich. Nicht ganz so extrem, wie du es beschreibst. Außer
passiert auch nicht immer, aber ich weiß, dass ich das manchmal habe. Ich will einen Teil vom Stapel nehmen und dann ziehe ich und dann verzerrt und dann fällt was runter und es nervt. Aber der gleiche Effekt kann auch gut sein, nämlich bei meinem Plastikmüll. Ich habe einen relativ kleinen Eimer für den Plastikmüll, der immer überläuft. Und wenn ich den dann rausbringe, denke ich immer, oh nein, wenn ich den jetzt rausbringe, purzelt alles runter und ich muss die ganze Scheiße aufheben und der Joghurtdeckel fällt auf den falsch rum rauf und dann ist der Scheiß auf dem Boden und so weiter und so fort. Aber da funktioniert es genauso. Und ich kenne das von Plastik und erwarte das von Plastik, dass wenn man das auch nur in die Hand fasst, dass es in alle Winde wegfliegt, weil es so leicht ist. Aber magisch nehme ich den Eimer in die Hand und das meiste bleibt drin. Und ich kann die tragen nach draußen durch den Wind bis zum Dings und raus. Und es ist richtig übervoll, es quillt über. Da sind ganz viele kleine Fitzelchen, aber unwahrscheinlich wenig fällt davon runter.
Keine Ahnung, was da schon wieder los ist. Du warst gerade bei deinem Plastikmüll. Ich hatte noch eine Frage. Also du beziehungsweise habe gerade die Frage gestellt, ob du denn keine Mülltüte in deinem Plastikmüll hast.
Habe ich nicht.
Hast du nicht, okay. Und du trägst den immer erst raus, wenn er übervoll ist, sodass man eigentlich erwarten müsste, dass der dass irgendwas rausfällt.
Ja.
Und das passiert zu selten. Das ist das Positive, was du noch mitbringen wolltest. Auch.
Ja, ist das nicht toll? So häufig ärgert man sich über diese Dinge. Und wenn ja, sowas funktioniert, auch noch on a regular basis.
Also kann man sagen, man soll sich doch mehr an den kleinen Sachen erfreuen.
Ich weiß nicht, ob man das soll oder mehr. Ich glaube, ich tue das schon genug. vielleicht freuen sich auch andere Leute darüber nicht, so weil sie sagen, ja, keine Ahnung, so soll es halt sein.
Das ist das, was das Bare Minimum, was ich vom Leben erwarte.
Genau, das ist der Standard. Darüber freue ich mich nicht.
Ich möchte mal sagen, das passt sehr gut. Das ist nicht ganz so positiv, sondern ich möchte jetzt noch mal ein Beispiel bringen, was mir neu aufgefallen ist, Game, das nicht durchgespielt ist. Und das passt sehr gut, nämlich Mülltüten. Und zwar insbesondere die Größenangaben von Mülltüten. Ich kann mir auf Verrecken nicht Liter. Merken, wie viel Liter, scheiß Liter Fassungsvermögen mein Hausmülleimer hat oder mein Plastikmülleimer hat.
Ja, das ist eindeutig die falsche Einheit, die sie da wählen.
Warum machen die nicht S, XS, M, L, XL, fertig ist? Da kannst du dir merken, oder kannst du sogar draufstehen. Ich meine, das kannst du mit den Litern auch, aber das ist irgendwie so unintuitiv.
Es würde sogar noch mehr helfen, wenn sie so grob die Höhe zum Beispiel des Mülleimers, die sind ja jetzt ungefähr proportional mit dem Breitenwachstum. Es gibt ja nicht plötzlich so einen sehr, sehr breiten, niedrigen Mülleimer.
Ja.
Dass du so grob sagst, ja, halt so, oder steht so kniehoch,
ja, hüfthoch. Genau. Bei einem erwachsenen Menschen 1,75 Meter. Reicht bis zum Knie, reicht bis zur Hüfte, reicht bis zum Knöchel.
Ja.
Knöchel ist vielleicht ein bisschen niedrig.
Ja. Das ist ein sehr kleiner, so ein Tischmülleimer.
Aber ja, genau.
Der braucht keinen Müllbeutel.
Das stimmt. Aber das ist mir neulich mal aufgefallen, dass ich das wirklich nach so vielen Jahren, die ich nun für meinen eigenen Haushalt einkaufen gehen muss, immer davor vom Regal stehe und mir denke, fuck, was brauche ich denn eigentlich?
Man vergreift sich. Und es gibt auch erstaunlich viele Abstufungen. Es gibt dann 5 Liter und 9 Liter und 12 Liter und 15 Liter und 20 und 30.
Ja, so viele, echt? Auch das
habe ich den Eindruck. Ich gebe dir völlig recht.
Ja. Das finde ich, das muss mal irgendwie nochmal neu gedacht werden, das Konzept. Wäre das vielleicht so ein Marktlückending, dass man sich mit einer neuartigen Müllbeutelfirma selbstständig macht und sagt, wir machen das einfache System, das metrische System oder so?
Mhm. Aber ich bin grundsätzlich eher gegen Mülltüten. Ich finde, Mülltüten braucht man eigentlich nicht so sehr.
Ich weiß nicht, wenn man in einem riesigen Anwesen wohnt, wo man einfach nur 5 Meter vor die Haustür treten muss, wo die ganzen Mülltonnen stehen, ja, fair enough, gebe ich dir recht, aber wenn du das immer aus dem ersten Stock erstmal 100 Meter weit tragen musst und das natürlich in aller Regel tust, wenn du gerade das Haus verlässt und keine Lust hast, deine Sachen dann wieder zurückzutragen in die Wohnung, ist das schon ganz sinnvoll mit den Mülltüten.
Ansonsten finde ich es irgendwie nicht so richtig. Das mit dem Zurückgehen ist ein Punkt, weil ich finde, so jetzt so einen Mülleimer tragen ist nicht viel unangenehmer als eine Mülltüte zu tragen.
Also wir haben doch dasselbe Modell an
ja, okay, das Ding.
Hausmüllbeutel, das ist ein Eimer. Ja.
Ja.
60 Liter Minimum, würde ich mal schätzen. Oder so, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall groß. Diese klassischen Dinger, die aussehen wie ein Penis, mit der Penisspitze oben und du trittst unten drauf und dann geht die Penisspitze auseinander.
Ja.
Wenn ihr das noch nie so wahrgenommen habt, die Modelle aber kennt, you never can unseen it. bitte sehr. Benni, ich möchte mit dir über Taschengeld reden, weil mir ist neulich aufgefallen, Taschengeld war früher als Kind logischerweise ein riesengroßes Thema. Und es war irgendwie auch immer so eine Frage im Freundes- und Bekanntenkreis, wie viel kriegst du und ist es wöchentlich und ist es an Bedingungen geknüpft oder wie sieht's aus? Und ich habe, obwohl das so lange so wichtig war, 0,0 Gespür dafür, was so eine adäquate Menge an Taschengeld ist. Und mir ist es aufgefallen bei meiner Nichte, die ist 9, die kriegt pro Woche 2 Euro. Und mein erster Impuls war, boah, ist das wenig. Das sind ja nur 8 Euro im Monat. Das ist ja, da kann man nichts mit anfangen. Und dann habe ich aber gedacht, naja, als Neunjährige hast du ja auch nun keine Ausgaben, aber es erscheint mir trotzdem wenig. Wie siehst du das? Oder wie handhabt ihr das, wenn ich das fragen darf?
Da haben wir neulich, haben meine Frau und ich schon häufiger lange drüber gesprochen. Und ich habe keine klare Position mehr, denn bei uns ist die Frage eher, ob überhaupt Taschengeld sinnvoll ist.
Ja.
Und da kann man auch sehr, sehr viel zu sagen. Irgendwie Wert von Geld lernen, Umgang mit Geld lernen und so weiter. Aber es macht halt auch so einen merkwürdigen, also ich glaube, ich habe, mein Eindruck ist, der Großteil unserer Gesellschaft hat ein kaputtes Verhältnis zu Geld.
Definitiv.
Und ich glaube, das hat auch was mit Erziehung zu tun.
Ja, und damit. Darf ich ganz kurz hier schon einhaken? Also, ja, mit Sicherheit spielt die Erziehung da eine wichtige Rolle, aber ich glaube, es hat auch ganz viel mit dem sozialen Umfeld zu tun. Ich glaube, wenn du in Verhältnissen aufwächst, wo die Familie einfach nie weiß, ob am Ende des Monats noch genug Geld über ist, um noch neue Schulhefte zu kaufen.
Nee, aber ich meine jetzt nicht so sehr die Frage, wie viel Geld man hat, sondern wie man mit Geld im Alltag umgeht. Ob das wirklich dieses meins ist, wie man mit Teilen umgeht, wie man mit gemeinschaftlichen Sachen umgeht, mit Nutzung von Dingen und so weiter. Also es gibt halt einen sehr, sehr, sehr starken Fokus auf Geld auf eine bestimmte Art und Weise. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass die Leute, die weniger Geld haben, das müssen, das ist so. Aber das kannst du auch auf die eine oder andere Art machen. Und es gibt ja auch immer wieder viele Beispiele von Leuten, die wenig Geld haben und die trotzdem einen, ich sag mal, entspannteren oder natürlichen oder positiveren Umgang haben als manche Leute, die sehr viel Geld haben.
Ja, aber ich glaube trotzdem, dass es auch nochmal jetzt so ein Bubble-Phänomen ist, weil du und ich nun Leben führen, die privilegiert genug sind, dass man einfach jetzt nicht ständig darauf achten muss, ob man noch genug hat. Und es gibt ja sehr viele Menschen und Familien, die am Existenzminimum leben, die sich eben halt sehr doll, also wo das einfach jeden Tag Thema ist, wie man jetzt noch zu genug Geld kommt, um über die Runden zu kommen.
Ja, aber das hat ja erstmal nichts mit dem Taschengeld zu tun, das meine ich ja mit Erziehung.
Nee, aber das beeinflusst ja ganz viel das Bild, was man beim Heranwachsen in seiner Familie mitbekommt, wie wichtig dieses Thema ist.
Das stimmt, aber wichtig ist erstmal noch nicht negativ. Ich sage ja, viele haben ein kaputtes Verhältnis zu Geld. Ich glaube nicht, dass das daher rührt, dass sie mit wenig Geld aufgewachsen sind und jetzt irgendwie da strugglen oder dem Geld zu viel Wert beimessen. Es ist mehr so eine Frage von, also ich habe sogar eher den Eindruck, dass bei Leuten mit viel Geld da ein Problem entsteht im Umgang, weil es genau dieses ist mit hier, ich gebe dir jetzt ein bisschen Geld, pass gut darauf aus, entscheide, was du dort machst, aber es ist wichtig und wir gehen zusammen und du guckst, aber das und das darfst du nicht und das darfst du. Das ist irgendwie, das setzt das Geld mehr in den Fokus als all die anderen Sachen. Also, und es führt auch so ein bisschen schnell zu dem, kauf dir was damit, mach das. Das ist, ich habe da keine feste Meinung, also tendenziell würde ich sagen, Taschengeld geben ist gut, weil ich als Kind das immer blöd fand, wenn Kinder einfach kein Taschengeld bekommen haben, aber alles von den Eltern bezahlt haben und sich gar nicht damit beschäftigen mussten.
Mhm.
Und ich fand es irgendwie gut, wenn Kinder schon merken, das ist nicht unendlich, da muss man priorisieren, da muss man wissen, was wirklich wichtig ist und das bedeutet auch, dass man nicht so sorglos einfach mit dem Geld herumprasst. Wenn man weiß, dass es eine endliche Ressource ist, die irgendwo herkommt und irgendwo hingeht und so weiter. Deswegen finde ich das eigentlich gut. Aber in der Diskussion mit meiner Frau habe ich da auch ein bisschen Zweifel bekommen. Und deswegen wollte ich nur am Anfang sagen, die Frage, ob Taschengeld sinnvoll ist, ist für mich auch schon mal eine Diskussion, die aber für viele Leute ist das halt einfach selbstverständlich. Wir geben noch keins.
Ich würde das so aus der Kalten auch direkt sagen, ja, muss sogar unbedingt gemacht werden. Aus verschiedensten Gründen. Einmal die Dinge, die du gerade aufgezählt hast, dass man dann den Umgang lernt. Und also es ist ja nicht falsch, generell Geld Wert beizumessen, weil per Definition hat Geld einen Wert. Also darum geht's ja. Und ich finde, es gibt ja, also man muss ja auch noch bedenken, dass da ja auch so Gruppendynamiken eine Rolle spielen. Und wenn dann irgendwann die komplette Klasse Taschengeld kriegt und man als einziges nicht, und dann können die in der Pause immer eben sich Cola-Kracher holen und man selber nicht, das kann auch, glaube ich, fast so im Gruppengefüge kaputt machen.
Ja, das stimmt, aber andererseits ist es natürlich auch so, dass über das Geld gerade erst auch eine Unterscheidung in so eine Gruppe reinkommt, und das kann auch ein Problem sein. Also zurzeit ist es einfach faktisch so, es gibt keine Gelegenheit im Leben unserer Tochter, in der sie mit dem Geld etwas machen könnte, außer wir schaffen sie künstlich. Wir könnten halt jetzt irgendwo hingehen und sagen, du hast doch selber Geld, du kannst jetzt von da, und das finde ich halt extrem künstlich. Wenn ich jetzt sage, also ich habe schon ein Gefühl dafür, wann ich ihr was kaufen kann und wann nicht und wie viel und wann auch Schluss ist und so weiter. Und ich fände es unnatürlich, wenn wir jetzt zusammen im Laden wären und ich ihr sagen würde, naja, wenn du das willst, hast du ja dein eigenes Geld.
Ja, dann ist sie vielleicht noch ein bisschen klein dafür, aber irgendwann ja nicht mehr.
Nein, richtig. Allerdings hat meine Frau, glaube ich, und ich kenne das auch von früher, ich kannte früher Leute, die ganz, ganz lange kein Taschengeld bekommen haben, wo die Regel einfach war, wenn du etwas brauchst, sagst du uns das. Und wie gesagt, das mochte ich nicht, weil ich das Gefühl hatte, da haben die Eltern dann immer noch mehr Kontrolle. Die müssen sozusagen alles genehmigen mit dem Stempel. So, und das andere gibt halt viel mehr Freiheit. Und das finde ich auch cool, wenn man, wie du sagst, zusammen unterwegs ist und dann kann man sich Cola-Kracher kaufen, das ist super. Insofern finde ich, grundsätzlich bin ich auch pro Taschengeld, aber ich habe in letzter Zeit häufiger darüber nachgedacht, ob das eigentlich richtig ist. Und bin noch nicht so ganz durch.
Kannst du dich noch daran erinnern, wie viel Taschengeld du so in den verschiedenen Lebensaltern bekommen hast?
Ich habe zur Einschulung 50 Pfennig die Woche bekommen. Und dann war die Regel, jeden Geburtstag und jedes neue Schuljahr erhöht es sich um 50 Pfennig.
Stimmt, Schuljahr war bei mir kein Datum leider, wo es sich erhöht hat, aber der Geburtstag war immer danach ist man eine höhere Gehaltsstufe gekommen.
Genau, und an meinem Geburtstag hatte ich dann eine Mark und am nächsten Geburtstag dann schon zwei und so ging das immer weiter. Und ich weiß, damals fand ich das toll, ich habe aber auch wenig ausgegeben, ich habe sehr viel gespart, aber heute erscheint mir das auch ein bisschen künstlich irgendwie. Auch gerade mit diesem Zahltag-Ding. Hurra, es ist Samstag, es gibt wieder Geld von den Eltern. Mir ist das aus heutiger Sicht ein bisschen unangenehm.
Ich weiß nicht, ich fand das, ich habe eine andere Erfahrung gemacht. Ich fand das irgendwie immer cool und irgendwann, weil da hat man sich drauf gefreut und das war eine Belohnung für nix eigentlich. Ne? Also ich jedenfalls musste, bis ich jugendlich war, nichts dafür tun. Das war einfach ein bedingungsloses Grundeinkommen, was mir meine Eltern ermöglicht haben.
Aber so ist Taschengeld auch, glaube ich, häufig gedacht. Es gibt ja auch noch diese Systeme, wo du dann im Haushalt mitmachst und dann gibt es so Boni oder so. Aber Taschengeld ist ja wirklich erstmal, ist ja auch, benutzt man ja auch später so bei Erwachsenen irgendwie. Dann sagt man, es gibt, wenn du hier auf Dienstreise gehst, dann kriegst du Kost und Logis und noch so und so viel Taschengeld dazu. Glaube ich.
Taschengeld für eine Klassenreise mitgeben, auch ein Thema.
Ja, stimmt.
Auch weil da musste man ja dann mehr auf Mal kriegen. Da hat man plötzlich so viel Geld plötzlich in der Hand gehabt, wie man vorher noch nie besessen hat. Und da musste man dann diszipliniert sein.
Ich bin gerade im, das ist Work in Progress bei mir.
Okay.
Ich kann mich dazu
vielleicht nicht
gut genug. Später mal, wenn ich das weiter durchdrungen habe.
Genau. Aber eine ganz artverwandt gut passende Frage. Zählst du Wechselgeld nach?
Niemals.
Nee, ne? Ich nämlich auch nicht. Und ich habe auch irgendwie mal sofort ein negatives Bild bei Leuten, die das tun.
Ja, richtig doll. Und zwar an der Kasse noch, so offen.
Ja, genau.
Oh, das ist so unangenehm.
Man will sich schon positionieren, um irgendwie alle Sachen gut in einer guten Reihenfolge in Tasche und Rucksack zu packen, damit es schön schnell geht. Und die Kassiererin oder Kassierer hat auch schon angefangen durchzuziehen und hat dann diesen Trenner da hingebaut, damit der andere Mensch dann auch so schön sein Wechselgeld zählen kann. Aber man kommt selber mit seinen Sachen nicht daran, um die Sachen schon mal einpacken zu können, die schon durchgezogen sind, und kommt total in Verzug für so einen Scheiß.
Meine Oma war immer bei ihr da, würde mal sagen, es war nicht ein Dorf, aber auch im Dorf bei so 3-4 Läden einkaufen. Und da bin ich manchmal mit ihr mitgegangen. Und da hatte sie ja ihren Hacken-Porsche und hatte alles reingetan. Und dann hat sie sich hinterher an den Küchentisch gesetzt und hat eine halbe Stunde lang alles kontrolliert. Nachdem sie zu Hause war. Und ich habe es erlebt, dass sie dann zurückgegangen ist zum Laden, weil sie irgendwo Das war ja mit dem Tippen, ne, auch häufig, da konnte man sich immer davon. Da wurde halt mal 1,89 statt 1,79 eingetippt. Und das fand ich als Kind so peinlich. So, so schrecklich. Und ich habe das, glaube ich, mal vielleicht, ich habe irgendwie so eine dunkle Erinnerung, was ich aus meinen Eltern mal erzählt habe und die irgendwie erzählt habe von wegen Nachkriegsgeneration und so. Sei nachsichtig. Aber die Nachkriegsgeneration, ach, ich weiß nicht. Irgendwie ist das doch auch vorbei langsam.
Ja, die Nachkriegsgeneration ist langsam vorbei, das kann man sagen. Aber ich glaube trotzdem durchaus, dass das wirklich eine Rolle spielt oder gespielt hat. Aber das hat man vielleicht jetzt so als Kind nicht richtig durchschaut, dem das einfach nur unangenehm war, irgendwie mit ansehen zu müssen, wie da um Pfennigbeträge geschachert wird.
Das hat sofort die beiden auf so eine, also die Verkaufsperson und meine Oma auf so eine hierarchische Ebene gestellt irgendwie. Die waren da, die waren nett, ständig ist sie einkaufen gegangen, die kannten sich, die haben sich gegrüßt, die haben gequatscht und dann kommt die aber und sagt, nee, hier 10 Pfennig bitte noch. Und was für ein Stundenlohn? Das hat mehr als eine Stunde gedauert, das Zählen und wieder zurücklaufen. Also sie ist wahrscheinlich nicht sofort zurücklaufen, sondern bei nächster Gelegenheit, aber trotzdem. Furchtbar.
Ja, ich finde das auch furchtbar.
Aber habe ich dir nicht mal die Geschichte mit meiner Frau und dem Kürbis erzählt?
Ja, das hast du im Live-Podcast hast du es erzählt. Ja,
siehst du, es kann sich manchmal lohnen. Da war es aber echt Zufall, dass wir das bemerkt haben.
Genau. Und das, ein paar
hundert Euro zu
mir. Und das hat ja auch eine gewisse Aussagekraft über dein Verhältnis zu Geld. Vielleicht bist du und auch deine Frau seid nicht die richtigen Ansprechpartner, um über das Thema Taschengeld für Kinder zu sprechen. Oder vielleicht gerade.
Also ich habe das, wie gesagt, ich habe das Thema ein paar Mal angeschnitten und habe mir da ein bisschen eine blutige Nase geholt.
Interessant, ja, also vielleicht werden wir das Thema noch das ein oder andere Mal aufgreifen. Vielleicht stellen wir aber auch fest, so spannend ist es letztlich dann doch nicht. Okay, ja, das hat mich beschäftigt. Mal wieder eine Sache aus dem Supermarkt. Ist mir noch irgendeine Supermarktfrage eingefallen. Es ist mir aber gerade wieder entfallen. Ich komme drauf zurück.
Aus dem Supermarkt. Ich war neulich kam ich an und draußen standen die Wagen und vor den Wagen war eine sehr, sehr lange Schlange, obwohl ganz viele Wagen da waren.
Mhm.
Und dann habe ich mich genähert und habe festgestellt, dass der Wagen, der nächste zu nehmende Wagen, da hat das Chipfach-Schließdings nicht funktioniert.
Oh.
Also sie konnten den nicht rausnehmen.
Ja.
Und deswegen haben alle gewartet, bis jemand aus dem Laden kam, seinen Wagen zurückgegeben hat und dann war der nächste dran. Und das ging offensichtlich schon eine ganze Weile so. Hat sich wirklich eine lange Schlange gebildet. Und dann habe ich mir das kurz angeguckt und dann hatte ich eine Eingebung und dachte, das ist geil. Und das war so ein cooler Moment. Ich bin hingegangen und habe einfach den zweitnächsten Wagen gelöst.
Ja, das
und habe dann zwei Wagen zusammen rausgezogen.
Ja.
Und haben alle Leute sich die nächsten genommen. Und es war so kollektiv, wie bei die nackte Kanone. Alle angestellt geschlagen. Scheiße, wir stehen jetzt eine halbe Stunde und keiner ist auf diese Idee gekommen. Und
du musstest dann mit dem Doppelwagen durch die Gegend fahren oder hast du dann... Nee,
ich habe den Wagen dann es gab zwei Schlangen.
Ja.
Und die linke war natürlich komplett abgegrast, weil das ja klar ist.
Ja.
Und dann habe ich die einfach da wieder angeschlossen. Und mir dann auch einen Einzelnen genommen.
Mm.
Incredibly smart.
Ja. Street smart.
Also gar nicht so incredibly smart, aber in dem Moment war es einfach ein wahnsinniger Erfolg und mir sind Blumen und Grüße zugeflogen.
Ich wäre, glaube ich, sofort genau auf diese Idee gekommen. Ich glaube, ich hätte mich aber gar nicht getraut, das sofort durchzuziehen, aus Sorge, dass ich irgendwie einen dummen Denkfehler da drin habe. Und mich dann total blamier.
Ich hab's im Kopf ein, zweimal durchgespielt, ob ich irgendwo noch einen Haken habe.
Kann ich sehr gut verstehen. Ich war auch neulich auch im Supermarkt und habe Pfand zurückgebracht. Und vor mir stand ein Mann am Pfandautomaten, der hat ganz normal seine Sachen zurückgegeben. Und ich habe Musik in den Ohren gehabt und habe nicht genau gehört. Der hat sich da kurzzeitig mit irgendwelchen Leuten da aus dem Laden unterhalten. Und zwar sagte er, es sei kein Bon rausgekommen. und war wahrscheinlich auch so, also ich habe das jedenfalls nicht gesehen. Und dann gab es irgendwie, ja, dann sind halt diese Leute gekommen und haben das den Automaten aufgemacht und haben dann nochmal nachvollzogen, was er alles da reingegeben hat, weil da kam einfach auch im Nachhinein kein Bon mehr raus, haben ihn neu gestartet, haben so Tests durchgeführt, okay, funktionierte dann. Und dann haben sie dem handschriftlich irgendwas ausgestellt. Und ich wäre halt als nächstes dran gewesen. Hinter mir stand ein älterer Herr, der auf jeden Fall deutlich weniger Pfand hatte als ich. Und als dann alles wieder freigegeben war, hatte ich Angst, dass das wieder passiert und ich derjenige bin, der dann die Leute da anquatschen muss, dass der Automat schon wieder keinen Bon rausgegeben hat. Und dann habe ich ganz freundlich zu dem Mann gesagt, möchten Sie vor, Sie haben ja viel weniger als ich. Und der konnte es gar nicht fassen. So, der hat gar nicht damit gerechnet. Das war ein eher zumindest optisch missgelaunter älterer Herr, der vielleicht nicht so häufig mit Freundlichkeit zu tun hat. Der wirkte sichtlich irritiert und war auch sehr zurückhaltend zunächst. Und hat das dann aber doch dankend angenommen. Und ich habe das vor allem aber deswegen gemacht, weil ich gucken wollte, ob es jetzt geht. Und ich hatte halt Zeit. Also ich hatte jetzt keinen Zeitdruck jedenfalls. Es ging. Und danach habe ich meine Sachen abgegeben. Aber das war so.
Bei dem davor klebte der, manchmal kommt das ja mit so einer Windblasmaschine, der klebte wahrscheinlich einfach so am Rand von diesem Rausgreifloch.
Nee, das kommt nicht mit einer Windblasmaschine. Das kommt einfach rausgedruckt.
Ja, okay. Es kommt einfach rausgedruckt. Aber durch statische Aufladung oder so klebt es manchmal am Rand. Von diesem Loch. Und warum ist es überhaupt ein rundes, kreisrundes Loch, wo diese Zettel reinfallen?
Ist es nicht. In dem Fall ist es das nicht. Ich weiß, welche du meinst, aber in dem Fall, es kommt einfach normal rausgefahren.
Und ach so, wie aus so einem Bankautomaten.
Ja, eigentlich. Genau.
Nee, falsch der Vergleich. Ich weiß, was du meinst. Aus dem Schlitz.
Ja, ein Schlitz. Da ist ein Schlitz, da kommt das Ding raus.
Aber
da
was ist mit
keine
diesen runden Dingern los?
Ja, gute Frage. Aber muss sicher jemand gedacht haben, dass das besser funktioniert als der Schlitz.
Ja, hat er Unrecht.
Habe ich noch keine schlechten Erfahrungen mitgesammelt. Aber da hatte ich eine ganz klassische Win-Win-Situation vor mir. Ja. Und alle waren glücklich hinterher. Benni, hast du mal einen Jingle für mich?
Tim, bitte rauch nicht. Du schaffst es. Ich bin noch gar nicht vorbei mit Supermarkt.
Machen wir gleich weiter. 458 Zigaretten habe ich nicht geraucht.
Ich freue mich. Ich bin stolz ein bisschen.
In 32 Tagen.
Das ist richtig gut.
Aber was deprimiert? Meistens schlecht. Nein, das stimmt nicht. Aber ich habe richtig oft noch Lust zu rauchen. Es gibt so ein paar Zigaretten, die fehlen mir sehr. Zum Beispiel die direkt morgens nach dem Aufstehen. Und hier in dieser App, die mir das alles immer so zählt und rechnet, sind so verschiedene Stufen der Gesundheit, die mit Prozentzahlen angegeben werden und je nachdem, wie lange man schon nicht mehr raucht, hat man da bis zu 100%. Zum Beispiel das Nikotin im Blut baut sich ab, bin ich bei 100%, war sehr früh schon. Husten aufgrund von Rauchen wird weniger, bin ich bei 96%. Ich habe vorher nicht gehustet, jetzt aber auch nicht. Aber es gibt die beiden Punkte, das Lungenkrebsrisiko ist halbiert und Herzerkrankungen auch ist genauso hoch wie beim Nichtraucher, bin ich noch bei 0%.
Alter, ja, ich habe mal, ich glaube, 20 Jahre musst du nicht rauchen, damit das Lungenkrebsrisiko. Also, es gibt irgendein Alter. Also das Lungenkrebsrisiko erhöht sich vor allen Dingen, dass es sich realisiert, ab einem bestimmten Alter.
Ja.
Wenn du irgendwie über 60 oder so bist. Und wenn du bis zum Lebensjahr aufhörst,
ja.
Bist du, wenn du in das relevante Alter kommst, wieder genauso wie ein Nichtraucher. Das ist wahrscheinlich ein bisschen Selbstbetrug, aber ich finde, das ist eine schöne Art, sich das Rauchen in der Jugend schön zu reden.
Und es ist aber auch eine gute Motivation, dann auch den Absprung zu schaffen.
Den Absprung zu schaffen, richtig.
Ja, ich befinde mich im Absprung.
Es ist alles total toll. Einmal wollte ich noch sagen zu meiner kleinen Geschichte mit der Supermarktschlange. Das ist, glaube ich, viele in der Schlange wären auch darauf gekommen, aber das ist wieder so ein Ding von, man traut sich nicht, was du auch meinst. Man stellt sich einfach in die Schlange. Wenn da eine Schlange ist, stellst du dich dahin.
Ja.
Und dann hinterfragst du es vielleicht auch gar nicht so.
Oh,
und dann machst du einfach mit.
Ja.
Da gibt es ja auch so Experimente mit Schwarmdummheit und so. Wenn einer was macht, machen es alle und so.
Richtig, genau.
Ja. Ich habe das durchbrochen. Mit Courage. Das war Zivilcourage. Du wolltest auch immer gleich Zivilcourage haben.
Das war Zivilcourage und das war aber auch ein bisschen Alpha-Verhalten.
Ja.
Na sicher, du bist halt vorangegangen. Vielleicht haben ja mehrere Leute diesen Gedanken gehabt. sich aber nicht getraut, das
umzusetzen. Keiner hat es gemacht. Und ich sag ja nicht zu der Omi, die als erstes da dran steht, hier, Omi, mach du das mal. Ich habe es ja sogar noch so gemacht, dass ich nicht den ersten Wagen genommen habe. Ich habe ihn genommen, habe ihn rangeschoben und habe mich dann hinten angestellt.
Also du hast dich doppelt in den Dienst der Sache gestellt.
Ich habe mich richtig beliebt gemacht bei der lokalen Bevölkerung hier.
Am besten hätte es mir aber gefallen, wenn die anderen sich dann verbündet hätten und gesagt hätten, ey, du Retter aus der Not, bitte nimm den ersten Wagen. Du hast es dir verdient.
Ja, stimmt.
Das haben sie nicht gemacht, ne?
Um mich noch mehr in den Himmel zu loben. So, nächste Story aus dem Supermarkt.
Ja.
Ich habe ein altes Ehepaar gesehen, das zusammen einkaufen war. Und wenn ich dir jetzt sage, die sahen aus wie ein Rentner-Ehepaar, beide irgendwie sehr unauffällig grau, die entsprechenden Klamotten, er hatte einen Hut auf, sie hatte einen Schal an, sie war eine Omi, er war ein Opi, er ist ihr hinterher gedackelt, sie hat ihn für irgendwas angeflaumt, er hat missmutig irgendwas reingetan und so weiter. Aber trotzdem irgendwie ganz liebevoll, hast du sofort ein Bild vor Augen. Kannst du dir irgendwie vorstellen, was ich meine. Und in der Tat ist es super, also einfach so, ich habe die gesehen und dachte, ah ja, alles klar. Das ist einfach Omi und Opi, die zusammen einkaufen. Und dann habe ich mir überlegt, dass wenn jetzt unsere Nachbarn von schräg gegenüber, wenn ich die nicht kennen würde und die zusammen im Supermarkt sehen würde, hätte ich das Gefühl, ich wüsste sofort alles über die.
Weil die so einem Klischeebild entsprechen.
Ja. Und es erfüllt sich irgendwie auch sehr häufig, wenn man so Leute in der freien Wildbahn sieht, weil die halt wirklich entsprechende Gespräche führen und so, oder auch wenn die diese üblichen, man hat sich nichts mehr zu sagen und sitzt sich nur noch gegenüber. Aber unsere Nachbarn von schräg gegenüber, ich kenne die nicht gut, aber ich kenne sie ein bisschen, das sind halt richtige Personen mit Charakter und Persönlichkeit, ganz, weißt du?
Ja.
Wenn ich die im Supermarkt jetzt sehen würde, würde ich sagen, ach, das sind ja die beiden, hey, und ich kenne die und so. Und ich will nur sagen, alle Omis und Opis, die du da draußen siehst, sind alle Individuen. Und das kann ich nicht glauben, aber es ist so. Es ist unvorstellbar, dass die sich auch nur in irgendwas unterscheiden. Ich habe das Gefühl, die essen dieselben Kuchen zur selben Zeit, die führen dieselben Gespräche, die lesen dieselben Sachen, die gucken dieselben Sachen im Fernsehen.
Kaufen ihre Klamotten alle im selben Laden.
Sie sind alle geklont. Aber sie sind es nicht.
Nee, das
ist nicht. Die haben alle unterschiedliche Sachen in ihrem Leben erlebt, andere Sachen zu sagen, anderes Verhältnis zu ihren Kindern, begegnen ihren Nachbarn anders. Alle Menschen sind einzigartig und wunderschön.
Das ist eine sehr schöne Erkenntnis. Auch ganz süß. Jetzt vielleicht nicht der neueste Schrei, aber ich kann das insofern sogar sehr gut nachvollziehen, weil ich den Gedanken hatte, muss man aktuell leider sagen, weil durch Corona gibt es nicht mehr so viele Möglichkeiten. Aber regelmäßig, wenn ich große Menschenmassen gesehen habe und vor allem, wenn es sehr heterogene Menschenmassen waren, also jetzt nicht vielleicht, keine Ahnung, ein Rockkonzert, wo man ja doch eine gewisse ähnliche Art von Menschen immer wieder sieht, je nach Band und Musikrichtung. Aber das unterscheidet sich in der Regel nicht so doll. Aber es gibt ja, keine Ahnung, bis in der Innenstadt Mönckebergstraße Samstagnachmittag und es ist bestes Shoppingwetter. Da siehst du ja alle Menschen aus allen Bereichen, Altersstufen, Geschlechtern, Hierarchien, whatever. Und da denke ich mir ganz oft, boah, krass, jeder dieser Menschen, also wenn du so auf dein eigenes Leben zurückguckst, wenn du an deine erste Liebe denkst, deinen ersten Liebeskummer, deinen ersten Sex, deinen ersten besten Freund, beste Freundin, irgendwelche Erfolge in der Schule, bei Sportveranstaltungen, du könntest ja zig Bücher mit all den Dingen füllen, die du in deinem Leben, in deiner Biografie erlebt hast. Und jeder einzelne dieser Menschen, die man sieht, von dem man nichts weiß, außer das Bild, was man so optisch von denen hat, können das genauso. Die haben auch mal das erste Mal geliebt, das erste Mal geweint, das erste Mal Liebeskummer gehabt und so weiter und so fort. Und das übersteigt dann immer ganz schnell so meine Kapazität, so wie wenn ich übers Weltall nachdenke.
Ja, und andererseits begegnest du diesen Leuten und trotzdem denkst du häufig nach 10 Minuten, okay, ich weiß alles, was du mir sagen kannst.
Ja, ich habe keinen, du kannst mich nicht überraschen, du langweilst mich jetzt schon.
Ja.
Und das aber jetzt ist die Frage, ist das denn tatsächlich bei manchen Menschen so, weil das einfach nicht so vibet auf einer Wellenlänge oder so? Oder tut man diesen Menschen immer Unrecht?
Vielleicht ist es einfach so, dass manche Menschen nicht so gut in der Lage sind, ihre Persönlichkeit ins Schaufenster zu stellen oder sich auszudrücken oder ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Und die flüchten sich dann in so Phrasen und erzählen das, was von ihnen erwartet wird oder das, was gut ankommt, und haben sich selber vielleicht nicht genug erforscht, um souverän das auch nach außen zu tragen oder so. Schön. Keine Ahnung.
Gut, also guter nachvollziehbarer und wahrscheinlich richtiger Gedanke.
Ja. Ihr seid wertvoll. Ihr wisst es nur nicht.
Oder ihr wisst es, ihr könnt es nur nicht spannend nach außen tragen. Bist du fertig mit dem Supermarkt? Ich habe nämlich eine wichtige Frage an dich.
Bin ich, ja.
Ich habe ja am Anfang von deiner Frischheit, deiner optischen erzählt. Oh. Und das hat was unter anderem mit deiner Haarfrisur zu tun. Möchtest du ein neues Update? Wir haben ja uns neulich schon mal lange über dein Äußeres unterhalten und über dein Zottelhaar und wie schwierig das ist, damit irgendwas zu machen, wenn man so wenig Erfahrung hat und jetzt keine gute Stammfriseurin oder Friseur. Was hast du getan? Ja,
da geht's ja schon mal los. Friseur, ne?
Ja.
Man sagt immer, ich gehe zum Friseur. Und das habe ich immer schon ein bisschen gestört, so gendermäßig, weil es nicht nur so ist, dass man das unterschlägt, dass es auch Friseurinnen gibt, sondern weil fast alle Haarschneidemenschen Frauen sind und die meisten Friseurläden auch noch von Frauen geführt werden und das dadurch so doppelt unpassend wirkt, dass man sagt, ich gehe zum Friseur, zu dem Friseur, und da sind dann nur Frauen. Aber egal, das nur am Rande. Ich war beim Friseur.
Beim Mann?
Nein. Ich habe ja neulich die Geschichte erzählt.
Ja.
Und um mir meine langen Haare endlich abschneiden zu lassen. Ich habe lange damit gehadert, weil ich so viel Zeit investiert habe und durch dieses tiefe Tal der Hässlichkeit gegangen bin. Und hin und wieder saßen sie sehr gut. Ich habe viele Komplimente bekommen, aber es gab einfach zu viele Tage, an denen es scheiße aussah und an denen sie mich auch krass genervt haben. Und jetzt betrat ich also den Friseursalon. Das ist auch komisch, ne? Salon. Wie haben die Friseure es eigentlich geschafft, dieses Wort für sich zu kapern? Das ist so ein Wort, das ist so großzügig, luxuriös, aber trotzdem nicht dekadent. So ein Platz, wo sich die hohe Gesellschaft vielleicht trifft zum Plaudern. Vielleicht war das früher so.
Das haben FriseurInnen geschafft und SchönheitsdienstleisterInnen. Schönheitssalon, sagt man ja auch.
Ja, aber es ist kein, nach meinem Gefühl zum Wort Salon ist es kein Salon, so wie diese meisten Dinger aussehen. Studio ist vielleicht besser.
Ja.
Weil das, ne, das passt auch mehr zu diesem etwas grellen Billig-Look mit den ganzen zackigen Wachsdosen, die dann da stehen. Wie hieß das früher? Studio? Studio Line.
Studio Line, ja.
Also, ich betrat das Studio. Das klingt auch falsch.
Wir wissen, wo du bist.
Den Laden. Ich betrat den Laden. Nein, das geht auch nicht. Also ich bin da reingegangen. Alle wissen, an welchem Ort ich mich befinde. Dort, wo man sich die Haare schneiden lassen kann. Und niemand war da drin. Und ich hatte nach meinen Erfahrungen, von denen ich berichtet hatte, ja extra einen Termin diesmal zum ersten Mal bei einer bestimmten Person gebucht.
Wie hast du die ausgesucht?
Ich kenne jemand anderen, der dort regelmäßig hingeht.
Aha.
Und der hat eine Stammperson, eine Frau. Und ich habe angerufen und habe gesagt, ich hätte gerne einen Termin bei der. Mhm. War mir unangenehm, aber habe ich durchgezogen. Das Gute war, dass sie auch schon am Telefon war. Das hat es irgendwie netter gemacht. Und jetzt war ich alleine dort, niemand anderes drin und dachte, okay, vielleicht gerade kurz vor nach der Mittagspause, ich bin der Erste, der Letzte oder so, dann ist wahrscheinlich nur sie da. Und dann habe ich mich bemerkbar gemacht durch leise, also so Geräusche, die ich auch machen könnte, ohne sie absichtlich zu machen.
Ja. Sehr schön.
Man will ja nicht so eine Klingel drücken oder sich räuspern.
Nee, genau, räuspern geht gar nicht, ne?
Nee, räuspern geht gar nicht. Und wer kommt raus aus dem Hinterraum?
Der Typ,
der mir letztes Mal die Haare geschnitten hat. Und fragt, ob ich einen Termin habe. Und ich sage ganz verschämt ja. Und dann sagt er, ah ja, bei der Person. Ich weiß nicht, warum ich sie anonymisiere. Sie heißt Sibel.
Sibel.
Bei Sibel. Ist ein schöner Name, finde ich.
Ja, ist ein schöner Name.
Und dann sage ich ja. Und jetzt hatte ich Angst, weil ich ja erst vor weniger als 2 Monaten da war, dass er sich daran erinnert. Und dass ich, nachdem ich da jahrelang hingegangen bin, ohne Leute zu
sprechen, ich bei ihm. dazu müsste er aber ja erstmal auf dem Zettel gehabt haben, dass du immer sagst, egal bei wem.
Ja, müsste er. Trotzdem war es mir unangenehm.
Aber er hat wahrscheinlich nicht den Anschein gemacht, als wäre er jetzt beleidigt oder so.
Er hat es ganz professionell und freundlich gemacht.
Sehr gut.
Hat mir mein Impfzertifikat angeguckt.
Das ja, spricht allein schon dafür, dass er sich vielleicht nicht direkt an dich erinnert. Weil meine Friseurin kennt mich, da arbeiten nur zwei. Stimmt. Und die, nachdem ich das einmal gezeigt habe, wobei ich glaube, ich musste es noch nicht mehr zeigen. Ich habe erzählt, dass ich Impftermine habe, als das aktuell war, noch bevor es den digitalen Ausweis dafür gab. Und deswegen wusste sie einfach oder weiß sie einfach, dass ich geimpft bin.
Ja, sehr gut kombiniert. Das beruhigt mich etwas. Auf jeden Fall kam sie dann und hat gefragt, was passieren soll. Und habe ich gesagt, das ist eine lange Geschichte. Und dann habe ich ihr die ganze Geschichte sehr lang. Und sie war voll dabei und hat, als ich dann gesagt habe, was sie ab soll, hat sie gesagt, nein, nein, nein. Sie wollte fast die Arbeit verweigern. Und dann hat sie sehr lange darüber geredet, wie schön meine Haare seien. Und dass sie es so schade findet, dass sie die jetzt abschneiden muss. Und dann haben wir zusammen überlegt, was man machen kann und warum und wie und überhaupt. Und das war einfach super nett und ich will jetzt immer zu Sibel gehen.
Das klingt fantastisch. Und was hat sie genau gemacht? Also an den Seiten ist auf jeden Fall oder auch vorne noch recht lang.
Ja, das habe ich auch so gesagt. Ich habe gesagt, ich hätte nicht gern so einen typischen Herrenschnitt. Ich will schon ein bisschen irgendwie individuelle Note behalten. Und weil sie sich so sehr in meine Haare verliebt hat, haben wir dann gemeinsam auch entschieden, dass wir oben und vorne ein bisschen mehr drauf lassen, hinten aber die Matte etwas wegnehmen. Und das hat sie dann gemacht. Und ist okay.
Ich wollte gerade fragen, bist du zufrieden? Okay, klingt ja, nicht so zufrieden.
Es sieht ein bisschen sehr brav aus und sie hängen mir doch jetzt immer noch ziemlich ins Gesicht. Das war ja eigentlich das, was mich am meisten genervt hat. Ja, ist wie es ist. Auf jeden Fall war es schön. Ich habe nur schöne Erlebnisse zu berichten.
Mach doch mal ein schönes Selfie von dir, schick mir das und dann wird das Cover der Folge.
Ja, okay.
Versuch mal, deine neue Haarfrisur in Szene zu setzen.
Habe ich mal, es gibt auch Barbiershop, gibt es auch.
Ja.
Die Nomenklatur von diesen Haarschneidedienstleistungsbetrieben ist echt merkwürdig.
Ich glaube...
Shop, als ob man da was einkauft.
Ja, das stimmt. Aber so diese professionellen Barbiere, das sind ja doch in einer großen Häufigkeit türkisch geführte Läden, wo nahezu ausschließlich Männer arbeiten. Auch bei türkischen Friseuren arbeiten fast immer nur Männer.
Ja.
Spannend. Hier ist das so ein klassischer Frauenberuf.
Ja.
Und da ist es offenbar ein klassischer Männerberuf.
Ja.
Und weißt du, was in der Türkei, nee, also zumindest in der deutschen Türkei, sage ich jetzt mal, offensichtlich auch ein Männerberuf ist? Dönermann. Weil man sagt ja immer, man geht zum Dönermann, wenn man zum Dönermann geht.
Völlig zu Recht sagt man das.
Und man sagt das völlig zu Recht. Wurdest du jemals in irgend so einem dieser Imbisse von einer Frau bedient?
Nein. Aber in allen Kumpierläden immer ausschließlich Frauen.
Das ist doch total seltsam.
Wo kommt Kumpier her?
Das weiß ich nicht, nee.
Vielleicht ist das die Trennung.
Mit Mutmaßungen setze ich mich bei sowas prinzipiell auch immer eher in die Nesseln.
Ja, Männer machen Döner, Frauen machen Kumpir.
Ja, und Frauen machen in Deutschland Haare und Männer machen in der Türkei Haare.
Du hattest doch mal, der hat doch hier diese Säure dir gegeben, oder nicht?
Ja, das war ein türkischer Friseur. Ich weiß nicht, ob wir die Geschichte je im Podcast erzählt haben.
Mit deinem Leobard.
Ich hatte eine ganze Weile große Probleme mit kreisrundem Haarausfall in meinem Bart, meiner Gesichtsbehaarung, was von gefühlt jetzt auch gleich kam und sich ausbreitete und größer wurde, sodass ich richtige, komplett kahle Stellen hatte, die so kahl waren, dass selbst nach einer Nassrasur man noch sehr deutlich gesehen hat, dass die Haut da anders aussieht, weil einfach nichts da gewachsen ist und auch keine Stoppel, gar nichts. Und da habe ich mit Hautarzt drüber gesprochen, der sagte, ja, das habe ich oft gesehen, kann man nicht wirklich was machen. Ich habe da Cortisoncreme raufgeschmiert, weil er meinte, manchmal hilft das, oft aber auch nicht. Das brachte nichts. Ich weiß auch nicht, wo es herkam. Alle haben immer gefragt, hast du Stress? Hatte ich nicht. Habe ein gutes Leben geführt, zu dem Zeitpunkt ganz besonders gut. Das hatte damit überhaupt nichts zu tun. Und dann hatte ich einen türkischen Friseur kennengelernt bei meiner Arbeit, und der hat das gesehen und meinte sofort: Ey, das kenne ich, das habe ich, ich habe hunderten Männern geholfen, dir helfe ich auch, du bist ein korrekter Typ. Und ich dachte mir, mega, ich mache alles, ich bin super verzweifelt, das hat meiner Eitelkeit und meinem Ego überhaupt nicht gut getan, diese Löcher. Und der meinte, ich besorg dir was, das dauert aber einen Moment, weil das kann man hier nicht kaufen, aber ich habe genau das Zeug, was du brauchst. Ich sag meinem Sohn Bescheid, der soll dir das mitbringen. Der Mann war irgendwie Mitte 70 und hat jahrelang einen Friseursalon auf dem Kiez in der Davidstraße gehabt, und der wurde jetzt von seinem Sohn übernommen. Und der hat mir dann eines Tages diese kleinen 0,1 Liter Wodkaflaschen, die auch so aber aussehen wie so eine große Wodkaflasche, die man immer an der Kasse kaufen kann, mitgebracht mit einer klaren Flüssigkeit drin. Und statt des Wodka-Etiketts war da ein Aufkleber drauf mit einem großen X. Also das so Achtung, Gefahr. Und das war hochprozentige Essigsäure. Also das, worüber wir vorhin schon drüber gesprochen haben, die geile Essigsäure, die alles kann, die kann nämlich noch viel mehr, als ihr alle denkt da draußen. Wenn sie hochkonzentriert 80%ig ist, so sagte er, und man sich das auf diese kahlen Hautstellen beim kreisrunden Barthaarausfall schmiert, hat man heftige Schmerzen. Aber wenn man das über mehrere Wochen durchzieht, alle 2 Tage, und das Lustige ist, es wird schlimmer, weil es verkrustet irgendwann und dann fällt irgendwann die Kruste ab und du hast die ganz frische, neue, reine Haut, die nicht viel ab kann, dann da drunter, und dann machst du da wieder diese Essigsäure drauf.
Dass oh Gott, ich innerhalb, du hast die arme neue Haut.
Genau, direkt auf neue Haut. Das war wirklich furchtbar. Und das Allerschlimmste, das hat sich also von Hautfarben sofort zu schneeweiß verfärbt. Bei Kontakt mit dem Zeug. Und das habe ich aber, ich weiß nicht genau, vielleicht 3-4 Wochen.
Womit hast du das aufgetragen?
Mit einem Q-Tip.
Gut.
Hab den da reingetaucht und dann mir da drauf, genau auf die Stellen drauf machen lassen. Ich kann, also es ist ja so im Spiegel nicht so ganz einfach. Ich habe das immer von meiner Frau machen lassen und bin dann immer, wenn es drauf war, 2 Minuten durch die Wohnung gegangen, habe immer mit der Faust gegen Türrahmen gehauen, weil es so weh getan hat. Genau. Ich muss mich bewegen und fluchen, schlimme Schimpfworte benutzen. Aber irgendwann, nach so 4 Wochen ungefähr, sprossen die ersten Haare wieder. Und ich war sehr, sehr, sehr dankbar.
Und seither ist es nicht mehr wiedergekommen.
Doch ist es, aber an einer anderen Stelle. Und zwar direkt hier unten am Kinn, wo man es nicht gesehen hat, weil die Haare da normal drüber waren. Weil es da halt sowieso länger ist. Und das ist dann aber auch von alleine weggegangen, mittlerweile wieder.
Interessant.
Ja.
Aber warum warst du beim Friseur in der Davidstraße?
Das war der Salon meines Patienten.
Aha. Mann.
Ja. Ja. Ja, das war die Geschichte, wie mein Leo Bart geheilt wurde.
Aber du hast vor dieser Folge erzählt, dass du ganz viele tolle Themen mitgebracht hast heute.
Ja.
Und ich habe viel geplappert und jetzt hast du auch noch Geschichten erzählt, die du gar nicht auf dem Zettel hattest. Deswegen hätte ich jetzt gerne die beste deiner Stories, die du mitgebracht hast.
Oh ja, das kann ich machen. Das ist ganz einfach. Ich möchte diesen Podcast einem Tier widmen, und zwar der Minensuchratte Magawa.
Ist das ein Name oder eine Art von
Ratte? Nein, das ist der Name, Magawa. Magawa.
Ja.
Das ist eine kleine Minensuchratte und die ist ein Held. Und die ist verstorben kürzlich. Und es ist ein kleiner Nachruf auf Magawa. Magawa hat über 100 Landminen aufgespürt und hat somit etliche Menschenleben gerettet. Also durch jede Entdeckung verringerte Magawa das Risiko von Verletzungen und Todesfällen in Kambodscha. Da war Magawa tätig und Magawa war eine sogenannte Hero Rat. Also Tiere, beziehungsweise in dem Fall eine Riesenhamsterratte, wobei ich nicht ganz genau weiß, wie eine Hamsterratte kreiert wird. Ist das
eine Kreuzung, schätze ich.
Ja, da hat's ein Hamster mit einer Ratte getan. Dann ist die Hero Rat Magawa da rausgekommen. Magawa wurde geboren im November 2013 in Tansania. Und 2016 ist der Heldennager.
Wurde in Tansania geboren.
Da, ja.
Etwas, was man zu einer Ratte
sagt. Wenn du dich daran,
so stellt man Tiere auf dem Level normalerweise nicht vor.
Wenn du dich daran schon erfreust, dann pass auf, es geht noch weiter. Also 2016 kam dann, Maga war dreijährig, ins kambodschanische Siem Reap. Und ist dort, hat sich der belgischen Hilfsorganisation APOPO für Minensuche angeschlossen und wurde dort ausgebildet von denen zur Hero Red, zur Landminenaufspürratte.
Okay, wonach schnüffeln die?
Das weiß ich tatsächlich nicht. Keine Ahnung.
Gut.
Und jetzt ist Magawa im hohen Alter von 8 Jahren friedlich eingeschlafen.
Oh, wie schön. Nicht explodiert.
Nein, nicht explodiert. Ein Jahr nach dem Ruhestand ist Magawa jetzt verstorben. Und Magawa sagt, die Hilfsorganisation war bei guter Gesundheit und verbrachte die meiste Zeit der letzten Wochen damit, mit seinem üblichen Enthusiasmus zu spielen. Aber gegen das Wochenende wurde er langsamer, machte mehr Nickerchen und zeigte in seinen letzten Tagen wenig Interesse an Essen. Magawa hatte erst im November seinen Geburtstag gefeiert und war 8 Jahre alt geworden. Während seiner Karriere fand Magawa über 100 Landminen und andere Sprengstoffe, was ihn zur bisher erfolgreichsten Hero Red macht. Nach Angaben von APOPO helfen derzeit weltweit 96 Hero Rats dabei, Sprengkörper zu finden, bevor sie Menschen verletzen oder töten.
Das klingt alles sehr freiwillig.
Und pass auf, seit 2000 unterhält die APOPO das Zucht- und Trainingszentrum für eben solche Tiere. Und das ist ein echt langer Artikel, den ich hier gefunden habe.
Haben Sie das Zentrum jetzt umbenannt in Magawa-Zentrum?
Noch nicht, aber vielleicht könnten wir das ja mal als Petition im Internet lostreten. Für seine Arbeit, jetzt kommt mein Lieblingsteil, für seine Arbeit bekam Magawa 2020 als erste Ratte überhaupt einen Orden. Großbritanniens führende Tierorganisation PDSA verlieh ihm die Goldmedaille, und jetzt Zitat, für seine lebensrettende Tapferkeit und Hingabe an die Pflicht. Große Worte für den kleinen Nager und eine Ehre. Der Tierorden ist vergleichbar mit dem George-Kreuz oder der höchsten zivilen Auszeichnung für Tapferkeit im Vereinigten Königreich. Kurzum, Magawa erhielt den höchsten britischen Tierorden. Was für ein Leben. Rest in Peace.
Alles Gute, Magawa.
Alles Gute, Magawa. Du hast viel Gutes getan.
Ja, und zwar versklavt und unfreiwillig, aber immerhin.
Aber wenn Magawa dann immer noch enthusiastisch dem Spiele nachgegangen ist nach seiner Karriere,
ja,
spricht es doch für immer noch ein gutes Lebensgefühl. Es wurde nicht im Kriegsgebiet zerstört.
Ja, sie hat es nicht gestorben bei dem, was sie am liebsten getan hat.
So klingt das traurig. Ja, das war das Beste, was ich irgendwie, also ich habe es auch wirklich aus allen Rohren gefeuert. Magawa hat mich sehr gefreut. War übrigens ein Artikel aus der Berliner Zeitung, den ich gerade teilweise verlesen habe.
Die BZ, auf die stoße ich aus irgendeinem Grund relativ häufig. Die hat wahrscheinlich eine gute Quatschredaktion für so Themen, die so ein bisschen off sind. Themen, die ein bisschen off sind, nehmen ganz, ganz kurzen Callback als Nachreiche. Wir haben mal darüber geredet, wie es eigentlich sein kann, dass irgendjemand festgestellt hat, dass jede Schneeflocke unterschiedlich ist.
Ja.
Und ich habe was darüber gelesen.
Bitte.
Kurz darauf. Das ist nur ganz kurz zusammengefasst. Es war ein Milchbauer, der vor mehr als 100 Jahren in Vermont, den USA, 5000 Schneeflocken fotografiert hat. Und von diesen 5000 Schneeflocken glichen keine einander. Und aus diesem kleinen Sammelsurium an Schneeflockenfotos hat sich dieser Kalenderspruch, keine Schneeflocke gleich der anderen, gebildet. Es gibt keine weitere Datengrundlage dazu, glaube ich. Zumindest hat der Artikel das sehr nahegelegt.
Aber jetzt hast du gerade gesagt, Kalenderspruch. Ist es denn nur ein Kalenderspruch oder ist es wissenschaftlicher Konsens?
Ja, wie gesagt, der Artikel schien so zu sein, als ob die Erkenntnis, dass alle Schneeflocken unterschiedlich sind, ausschließlich auf diese Arbeit des Milchbauern aus Vermont zurückgehen.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob irgendjemand danach nochmal sich die Mühe gemacht hat, Schneeflocken zu fotografieren. Du kannst sie ja schlecht konservieren. Deswegen musst du sie fotografieren. Das ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, tatsächlich das festzuhalten.
Nee, es ist möglich, die irgendwie zu konservieren. Du kannst doch so Schneeflocken von der Antarktis oder sowas kaufen, in so Glas und so einer Flüssigkeit oder sowas. Das geht schon.
Die fallen und gefrieren, okay. Aber Ich vermute, die Leute haben gesagt, 5000 ist statistisch ausreichend. Jetzt können wir unser Forschungsprojekt einer anderen Sache widmen. Es gibt genug Fragen, die wir beantworten wollen.
Es gibt auch so eine, das müsste ich vielleicht wissen, mitten im Studium, aber es gibt auch so eine Anzahl, so eine definierte Zahl, die, wenn die überschritten ist, man keine genaueren Ergebnisse bezogen auf die Gesamtheit bekommt. Und ich glaube, die ist in so einem Bereich von 5000. Es ist nicht auch so, dass nur 5000 Haushalte getrackt werden, was die gucken und anhand derer sich die Quote errechnet?
Ja, es gibt, das ist genau richtig, was du sagst. Es gibt so eine Schwelle. Es ist halt die Frage, ich weiß nicht, ob es überhaupt relevant ist, wie groß die Gesamtheit ist.
Na dann,
ob das egal dafür ist.
Dann wäre es bei Schneeflocken schwierig, weil die Gesamtheit ist unendlich.
Und es kommen immer neue dazu.
Ja, es hört nie auf.
Wie kann denn das sein? Nee, es gibt nicht unendlich Schneeflocken. Es gibt eine endliche Zahl von Schneeflocken, die bisher auf der Erde gefallen sind.
Ja, aber nicht noch fallen werden.
Richtig. Auch, doch, weil irgendwann die Sonne explodiert.
Ja, gut. Aber dann ist es vielleicht auch egal, ob die Schneeflocken sich geglichen haben oder nicht.
Aber wo du das mit dem Fernsehen gerade sagst, das, wie heißt das, Hassloch? Ist das Hassloch? Nee.
Hassloch?
Wie heißt das Dorf? Es gibt doch dieses Dorf oder diese Kleinstadt, in der immer so ein Testfeld gemacht wird für neue Produkte.
Ja, stimmt.
Die wird jetzt abgeschafft. Also nicht die Stadt, sondern die Testfunktion der Stadt. Weil die Marktforschung gesagt hat, sie haben jetzt irgendwie andere Methoden, um das rauszufinden. Was ich super traurig
aber
finde.
Aber wirklich?
Das war sozusagen eine Stadt, wo festgestellt wurde, da wohnt ungefähr der Durchschnitt Deutschlands. Und deswegen wurden neue Produkte dort getestet. Und natürlich hätte ich sehr viel dafür gegeben, dort wohnen zu können. Aber nicht alles, sonst hätte ich da gewohnt. Ja, die machen das jetzt nicht mehr weiter.
Meinst
ein schwerer Tag für alle Menschen dieser namenlosen Stadt.
Meinst du, es sind wirklich Menschen extra dahingezogen, um dazu zu bestimmen, ne? Wenn du da eh im Umkreis wohnst?
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Wie geil ist das denn?
Und bitte? Jetzt ärgern die sich vielleicht.
Du sitzt wieder vor einem virtuellen Hintergrund übrigens.
Ja.
Das machen wir ja manchmal, dass wir ein Foto bei Skype machen. Und das hat einen erstaunlichen Effekt auf mich. Ich glaube, ich habe das vielleicht schon mal gesagt. Ich habe manchmal wirklich den Eindruck, dass du da bist. Denn ich habe schon mehrfach jetzt hinter dir so ein Brunnen oder so ein Gulli, so ein, wo sowas reingeht. Und ich habe schon mehrfach den Impuls gehabt, dich zu fragen, ob du mal reingucken kannst, was da drin
ist. Warte. Da sind Schneeflocken drin, die sich einander gleichen.
Oh.
Die identisch aussehen.
Mysteries of the Universe mit Ken Coleslaw.
Wer ist denn Ken Coleslaw?
Das ist ein alter Ego von John Lajoie.
Ah, okay.
Mysteries of the Universe.
Möchtest du, pass auf, ich habe nochmal eine neue Erkenntnis. Wir haben uns nämlich auch schon mal, das ist eigentlich auch ein Callback tatsächlich, deswegen passt das ganz gut, über Bettwäsche unterhalten und wie häufig man sie wechselt.
Ja.
Und ich folge bei Instagram dem Kanal von Funk und ich möchte das sehr empfehlen, weil das ist wirklich toll. Weil da ganz häufig interessante kleine Infos in kurzen Texten verfasst werden, so aus allen Lebenslagen, zum Beispiel wie oft man seine Bettwäsche wechseln sollte. Diverse Umfragen deuten darauf hin, dass viele Menschen ihre Bettwäsche einmal im Monat oder seltener wechseln. Hier eine Zahl, die verdeutlicht, warum das so selten ist. Möchtest du mal schätzen, wie viel Schweiß man durchschnittlich so pro Nacht produziert? Und das gilt nicht für die Sommermonate.
Ich habe nur mal gehört, wie viele Milben im Kopfkissen sind. Lebendig und tot. Echt viel, schätze ich mal.
Es ist ein halber Liter.
Ich wollte gerade sagen, ein halber Liter.
Und das, im Sommer kann das natürlich deutlich mehr sein. Nebenbei landen Schmutz, Hautschuppen, Hautöle und Milben in den Bettlaken. Expertinnen raten deshalb dazu, Bettwäsche wöchentlich zu wechseln.
Wie? Ja, aber Moment mal, warum? Also natürlich sagt man erstmal, das ist eklig, Schmutz und Öle und Milben und Schweiß. Aber ist das gesundheitlich gefährlich?
Also, ich lese mal weiter, dann ist, glaube ich, die Antwort.
Oder sagen die Experten auch nur, das ist eklig.
Ist die Antwort, glaube ich, mit drin. Wie heiß man die Bettwäsche waschen soll, ist immer wieder Diskussionsthema. Manche sagen, dass schon 30 bis 40 Grad reichen. Andere bestehen auf mindestens 60 Grad, um Keime zuverlässig abzutöten. Übrigens auch Bettdecken und Kissen sollten ein- bis zweimal pro Jahr gewaschen werden.
Ja, das mache ich auch immer mal.
Das habe ich noch nie gemacht.
Was sagen die Wissenschaftler jetzt, 60 Grad oder 40 Grad?
Steht da leider nicht. Wahrscheinlich unterschiedlich.
Ich wasche immer bei 60 Grad.
Ich auch.
die Bettwäsche. Und ja, ich weiß nicht, ist das jetzt ein Problem? Wird man davon krank, von den Milben und dem Schweiß, dem eigenen?
Gute Frage.
Mit Bartöl, was man optionalerweise hat.
Ich habe Bartöl zu Weihnachten geschenkt bekommen und so einen kleinen Kamm, einen kleinen Bartkamm. Also es ist Bartwaschmittel für Bart und Gesicht, dann Bartöl und Bartkamm. Und du musst es in dieser Reihenfolge verwenden. Und dann glänzt der toll und es hilft gegen Juckreiz, steht auf der Verpackung.
Mein Bart
juckt. Meiner auch nicht, deswegen kann ich das nicht bestätigen oder falsifizieren. Ja, also einmal die Woche. Erscheint mir ein bisschen oft. Habe ich keinen Bock drauf.
Ich auch nicht.
Ich finde, alle 2 Wochen ist schon okay.
Aber ich habe das doch erzählt, dass ich mir eine neue Matratze gekauft habe, ne?
Ja.
Und gleich ein neues Kissen. Irgendwo habe ich nämlich auch gelesen, dass man auch sein Kissen alle paar Jahre neu kaufen soll, aus verschiedenen Gründen. Aber ich habe den gekauft. Ich bin wirklich zum ersten Mal einer aktiven, an mich adressierten Werbung gefolgt.
Oha, du wurdest geinfluenced.
Weil du mir Babylon Berlin empfohlen hast.
Baywatch.
Ich denke jedes Mal, okay, jetzt sage ich es richtig. Und ich habe es die letzten Male, wenn ich mit anderen Leuten geredet habe, habe ich auch immer Babylon Berlin gesagt. Das ist die Serie. Baywatch Berlin mit Klaas. Und die sind gesponsert. In jeder Folge?
Er hat irgendwann angefangen, ja.
Das heißt, die haben immer einen Sponsor, wo sie aber selber dann darüber reden und irgendein Produkt präsentieren. Und haben das ganz transparent gemacht, haben gesagt, wir kriegen Geld dafür, dass wir euch jetzt sagen, dass ihr diese Matratze
kaufen sollt. Ach, das, was in der Folge, ja.
Genau.
Ja, das gibt's.
Die haben da Werbung für Emma-Matratzen gemacht.
Ja.
Und haben gesagt, ich habe die gekauft und seitdem schlafe ich viel besser. Und das ist geil und man sagt das immer, man verbringt so viel Zeit im Bett, aber man macht das nie und schläft immer auf irgendeiner Scheiße und das ist blöd. Und ich brauchte wirklich eine neue Matratze, weil meine in der Mitte durchgebrochen war und 20 Jahre alt war oder 15. Und dann habe ich einfach die gekauft, deswegen.
Cool.
Und das war, hat sich so gut angefühlt, dass ich einer Werbung relativ, ja, ich habe schon vorher noch ein bisschen geguckt, ob da was dran ist und es war irgendwie universell sehr, sehr gelobt. Aber einfach sozusagen nicht auf Werbung hereinfallen, sondern zu sagen, okay, das ist Werbung, ich weiß, dass es Werbung ist.
Ja.
Und ich kaufe das jetzt, hat sich total gut angefühlt.
Und hast du auch einen Rabattcode benutzt?
Nein, die Folge war zu alt. Aber es war Black Friday gerade zu der Zeit, ja. Und es war alles, das ganze Sortiment war irgendwie Viertel runter oder so. Habe ich mir alles gekauft. Lattenrost. Mein Lattenrost war durchgebrochen. Matratze war durchgebrochen. so noch so ein Schoner, falls die Kinder mal reinpinkeln. Alles.
Und wie hat sich dein Leben seitdem verändert?
Ich schlafe besser.
Schön.
Wirklich. Fühlt sich abends gut an, wenn ich mich reinlege. Ich habe keine Rückenschmerzen. Das Kissen ist toll. Ich bereue nichts. Es kam zum richtigen Zeitpunkt eine gute Empfehlung auf mich zu.
Also, liebe Leute, die ja bei Emma Matratzen arbeitet, heißen die so Emma Matratzen?
Ja.
Gebt uns doch mal was dafür, dass wir hier so gut über eure Produkte sprechen. Ich würde mich auch über eine neue Matratze freuen. Ich glaube, Klaas kriegt genug.
Ach, Klaas hat von denen ja schon was bekommen, ja. Deswegen haben die da den Zirkus gemacht. Ja, dann hol dir doch mal eine Emma Matratze. Es gibt die Normaldicke und es gibt die 25 cm Dicke. Die habe ich mir gekauft. Das ist das unnötige Premium-Modell. Weil ich gleich gesagt habe, wenn schon, denn schon. Und jetzt haben wir 2 Matratzen nebeneinander liegen und die eine ist höher als die andere, was ein bisschen beknackt ist. Liebe ZuhörerInnen, es ist mal wieder Zeit für den fernen Orient. Ist nicht der Orient. Für China. Lasst uns über China reden, während die China-Pause kommt. Also ihr könnt über China reden, während die China-Pause kommt. Mit euch selbst. Viel Spaß. Wir sehen uns gleich wieder im Ohr.
Heute ist China strong. Es gibt immer mal wieder technische Probleme. Ich entschuldige mich dafür. Das nimmt uns aber irgendwie nicht so richtig unseren Drive. Und zwar genau, weil wir drin bleiben währenddessen. Ich habe das Gefühl, wir gehen clever mit diesen Zwangspausen um. Und du hast mir gerade eine Info gegeben, die ich spektakulär interessant finde. Und deswegen würde ich mir sehr wünschen, erzähl doch auch allen Zuhörenden, was das Besondere ist in Bezug auf Hühner und Eier legen.
Die legen nur Eier, wenn sie Tageslicht bekommen. Vielleicht auch nur Licht. Es kann kein Tageslicht sein, weil sie auch in diesen Hallen sind. Die brauchen Licht, um Eier zu legen.
Warum ist das so? Hat das psychische Komponenten, also ist es eine psychische oder ist es tatsächlich chemisch?
Enzyme, irgendwas, Hormone, keine Ahnung. Also ich meine, das ist ja ganz häufig, auch in der Pflanzenwelt geht ja gut, die haben auch Photovoltaik. Das haben Hühner jetzt nicht. Weiß nicht. Auf jeden Fall ist unser Hühnerstall recht dunkel, gerade an diesen grauen Tagen. Wenn es richtig die Sonne scheint, kommt da auch Licht rein. An diesen grauen Tagen ist es dunkel und zumindest die neuen Hühner wagen sich immer noch nicht richtig in den Auslauf. Und an den Tagen, an denen wir sie aber jetzt mal richtig haben laufen lassen, hatten wir gleich mehr Eier.
Also direkt bestätigt.
Ja, das geht ruckzuck. Und die alten Hühner gehen jetzt immer wieder in Auslauf und von denen kriegen wir jetzt auch immer wieder Eier.
Sehr interessant, das wusste ich nicht. Was man hier alles über Hühner lernt in unserem Podcast.
Ich habe auch jetzt.
Und du teilst das mit uns.
Du hattest ja letztes Mal schon gesagt, du würdest da gerne dabei sein, wenn wir das machen. Ich habe jetzt, glaube ich, mich innerlich entschieden, dass ich dieses Hühnerleben weiterführen will. Und dass ich einfach jetzt einen richtig geilen Auslauf für die baue und im Zweifel auch noch aufstocke auf 15 Hühner und dann haben wir einfach hier so eine kleine Farm.
Also dann werden wir alle vollkommen den Überblick mit den Namen verlieren, aber ihr vielleicht auch.
Also wenn man das, ja, dann hören wir auch mit den Namen. Also wenn das so ist, dass die wirklich, man sich nicht die ganze Zeit darum kümmern muss, dass die rauslaufen und dass wieder irgendwas ist und dass irgendwo ein Loch im Zaun ist und so und dieses ganze Flickschuster-Sache, sondern dass man einfach ein geiles, stabiles Ding hat. Tür auf, Futter rein, Eier raus, fertig. Dann kann ich mir das gut vorstellen. 15 Hühner, das ist mein Ziel für 2022.
Ah, noch für dieses Jahr?
Keine Ahnung.
Das ist so ein fernes Zukunftsding.
Je nachdem, wie schnell wir das da alles schaffen, wahrscheinlich eher später.
Okay, aber dann kann auch wirklich mal hier aus den Podcast-Fans heraus der Name entschieden werden. Irgendeiner.
Ja, das ist dann egal.
Von den 15.
Die werden dann eh nicht zur Geltung kommen, dann heißen die nur auf dem Papier so.
Jetzt mach das doch nicht von Anfang an malig.
Dann bin ich so ein zynischer Bauer. Da. Ja, hier, Hühner. Nein, egal. Ich liebe sie alle heiß und innig, nach wie vor.
Ich möchte noch was, also nochmal kurz zwei Sachen, eine organisatorische. Ich würde dafür plädieren, heute nicht so lang zu machen.
Ich auch.
Aus verschiedenen Gründen, die nicht spannend sind zu erklären. Und ich möchte, du hast danach immer noch die Möglichkeit, noch was Eigenes einzubringen, aber ich möchte noch mit was sehr Schönem enden. Und dann haben wir eine Folge ohne irgendeinen tagesaktuellen Bezug, was vielleicht auch mal ganz gut ist. Eine zeitlose Folge.
Keine Tagesaktualität erstellen. Dann würde ich eher meine kleine positive Sache vorweg machen und dann kannst du mit deiner schönen Sache schließen. Denn das ist einfach noch was Aktuelles, was ich neulich erlebt habe. Kleinigkeit, aber es ist heute der Podcast mit der Kleinigkeit der schönen Dinge. Der Schönheit der kleinen Dinge.
So. Der schönen Kleinigkeit.
Die Schönheit der kleinen Dinge. Neulich war so ein richtig schörderiger, ekliger Sonntag oder Samstag. Es hat geregnet den ganzen Tag, es war grau, es wurde früh dunkel. Und unsere Kinder sagten plötzlich um 16 Uhr, als es schon so richtig an Dunkelkippen waren, dass sie zum Müllberg wollen. Der Müllberg ist ein beliebtes Ausflugsziel hier bei uns im Hamburger Norden. Wir gehen gerne auf den Müllberg. Und das ist einfach nur das war früher wohl mal ein Müllberg und dann wurde da extrem viel Erde drauf gekippt und jetzt ist das ein Naturgebiet mit ganz vielen Bäumen und da werden Drachen steigen lassen, das ist ein See und so weiter. Das ist total schön.
Ein schöner See.
Sehr schöner See. Und irgendwie waren wir da ein paar Mal mit den Kindern in der Zeit und das haben sie sich gemerkt und jetzt hatten sie sich in den Kopf gesetzt zum Müllberg und meine erste Reaktion war nein. Es ist super, es ist dunkel, wir müssen da jetzt mit dem Fahrrad hin, es ist total scheiße, es ist regnet, was soll das? Und dann haben wir aber ein bisschen drüber nachgedacht und dachten, warum eigentlich nicht? Und sind dann allerdings mit dem Auto gefahren. Und dann sind wir in der Dunkelheit mit Taschenlampen diesen Berg hoch, auf den ich schon echt oft war, und es war so schön.
Ja, das klingt mega cool.
Es war so einfach und die Alternative wäre, also wir haben auch so immer schöne Tage zu Hause, aber der Unterschied zwischen diesen 2 Stunden zwischen 16 Uhr und dem Abendbrot und diesem Ausflug zum Müllberg war, und es war jetzt kein besonders spektakulärer Ausflug, war so groß, dass ich gedacht habe, scheiße, noch eins, man muss häufiger Sachen machen. Dann stand ich da oben und habe einfach in diese neblige, schöne Stadt geschaut, habe gesehen, wie viel wunderbare Dunkelheit da ist, was man gar nicht vermutet von wegen Lichtverschmutzung. Dunkel, 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 Felder, Felder, Wälder, Natur und zwischendurch immer so romantisch kleine einzelne Lichter von Straßenzügen und einer angestrahlten Kirche und ein paar Häusern und diesen. Und dann auch einfach da durch den Matsch und die Dornbüsche mit der Taschenlampe. Das war einfach eine Qualität von Urlaub. Und es hat uns 2 Stunden gekostet und hat uns allen richtig gut getan. Das ist einfach ein kleines Plädoyer. Sachen, bei denen man erstmal sagt, es ist Unsinn, kurz zu überlegen, ob man es nicht einfach trotzdem macht.
Ein Plädoyer, sich mal aus seiner Komfortzone rauszubewegen.
Ja.
Oder aus dem Alltag,
ja,
wo man nicht darüber nachdenkt, was man machen könnte, sondern alles vor sich hinlaufen lässt. Weil funktioniert ja auch und ist ja auch nicht schlecht oder kann auch sehr schön sein. Aber ab und zu sich mal kleine Abenteuer, und egal wie klein die sind, Abenteuer sind Abenteuer.
Man muss dazu allerdings auch sagen, als die Kinder noch kleiner waren, wäre so ein Ausflug für die Kürze der Zeit nicht lohnend gewesen. Weil dann musst du irgendwie die Kinder anders anziehen, dann musst du noch windeln und irgendwie, das ist irgendwie dann alles mehr Geraffel. Und jetzt sind die so groß, dass man einfach das machen kann.
Cool.
Ja.
Sehr schön. Also umarmt die kleinen Dinge im Leben. Das ist das, was du sehr eindrucksvoll lebst.
Offenbar in den letzten Wochen. Vielleicht geht es mir deswegen so gut.
Ja, stimmt. Das könnte sein. Bevor ich zum... Was möchtest du sagen?
Ich wollte nur sagen, dass ich einfach jetzt gerade merke, dass ich in den letzten Wochen super viele dieser schönen, kleinen, scheinbar trivialen, aber doch sehr erfüllenden Erlebnisse hatte.
Ich weiß nicht, ob das ironisch rüberkam. Ich meine das vollkommen ernst.
Nein, kam
es total
nicht.
Super, dass du das hier so teilst, weil ich glaube, dass das zumindest für manche Menschen, die diesen Podcast regelmäßig hören, doch ein Faktor ist, der uns vielleicht von vielen, vielen anderen Sachen unterscheidet, die ähnlich auf dem Papier aussehen. 2 Dudes machen Podcast. Aber ich glaube, das können nicht so viele über so ausufernd über die positiven Dinge im Kleinen sprechen.
Ja, das mag sein.
Ohne, dass wir uns das vornehmen auch noch. Deswegen ist es ja auch so authentisch und echt und ansteckend, maybe.
Jetzt muss ich dir doch noch was ausrichten von meinem Papa. Der beschwert sich nämlich immer, weil er glaubt, dass all die Rückmeldungen, die er uns, unseren Podcast gibt, dass ich dir die nicht weitergebe. Und da hat er auch ein bisschen recht mit. Weil es einfach jede Folge sagt er, da ist er wieder vor Lachen fast gegen den Baum gefallen, weil das und das toll war und das und das toll war. Aber er sagte, dass ich dir jetzt eine Rückmeldung geben muss, weil er das so geil fand. Da haben wir nämlich über die Nazi-Sticker-Alben meiner Oma geredet.
Ja.
Der meinte, es war schon super, als ich angefangen habe, vom Glitzer-Goebbels zu reden. Aber dann hättest du einfach nur gesagt, Blondie zweiteilig. Und da meint er, war es vorbei bei ihm. Und er möchte nochmal sagen, dass er diese ganzen Kleinigkeiten, ich kam gerade drauf, weil du schon wieder im Selbstlobenteil warst, diese ganzen Kleinigkeiten und Betrachtungen und Bemerkungen, dass ihm das sehr gefällt, dass er immer noch sehr viel Freude hat. Er ist jetzt gerade mit der Joe Biden-Folge durch.
Ah, und
drängt schon wieder auf den nächsten Besuch in unserem Podcast, um uns das alles selber nochmal zu erzählen.
Okay, sollte sich unser Ego mal unterhalb der Wolkendecke bewegen, was in den letzten 10 Jahren nie der Fall war, aber für den Fall, dann sagen wir ihm Bescheid und dann schiebt er uns wieder nach oben.
Ach so, ja,
okay. Ich möchte, bevor ich mit der letzten schönen kleinen Geschichte aufhöre, möchte ich etwas tun, was wir eigentlich am Anfang hätten tun sollen. Und zwar möchte ich mich nochmal ganz doll bedanken an die Menschen, die letztes Mal, als wir am 30.12. zusammenkamen, im Livestream mit dabei gewesen sind. Haben wir da dort vor Ort schon gemacht, aber irgendwie, das war so im Moment. Ich möchte das auch nochmal nachträglich tun. Natürlich auch allen Leuten vielen Dank, die das nachgehört haben, weil sie vielleicht keine Zeit hatten oder es nicht mitbekommen haben. Ich habe ein paar Beschwerden bekommen von der einen oder anderen Seite, dass es vielleicht nicht gut genug beworben wurde. Das ist so.
Haben die auch konstruktive Vorschläge gemacht, wie wir es hätten bewerben sollen, außer per direkter Nachricht?
Nee, es war einfach die Bitte dahinter, beim nächsten Mal bitte direkt Bescheid sagen. Ja, also, dass wir da auf der Ebene nochmal deutlich mehr machen könnten, ist, glaube ich, ganz klar. Dass wir da beide keine Lust zu haben, ist genauso klar. Und ich bin ja ganz glücklich, so wie das ist. Aber trotzdem, vielen Dank. Der Abend war auch so in der Retrospektive, fand ich irgendwie ganz besonders. Es war durchweg so eine schöne positive, auch dort, Energie. Es war sehr viel Wärme und Liebe, so man das sagen kann, übers Internet spürbar. Hashtag BeleBuLove ist nicht umsonst zum Hashtag des Abends geworden. Das war ganz schön. Vielen Dank.
Da schließe ich mich sehr gerne an. Es war wirklich ein ganz besonderer Abend. Völlig richtig. Und was man nicht weiß, wenn man nur den Podcast nachgehört hat, wir haben ja auch davor, in der Mitte und danach noch sehr lange mit dem Chat interagiert, noch ein bisschen Akustikmusik gemacht. Und das hat das, glaube ich, auch noch mal ganz schön gemacht. Also habt ihr doch ein bisschen was verpasst und nächstes Mal versuchen wir euch besser Bescheid zu sagen.
Jedem Einzelnen.
Jedem Einzelnen mit einer Brieftaube.
Oder Rauchzeichen. Benni, es gibt einen Wikipedia-Artikel über das schönste deutsche Wort. Und unser lieber gemeinsamer Bekannter Soup hat mich neulich darauf aufmerksam gemacht. Ich habe dich gebeten, dir den Artikel nicht anzugucken, weil ich gerne mit dir über die schönsten deutschen Wörter sprechen möchte. Die schönsten deutschen Wörter wurden 2004 prämiert im Rahmen des internationalen Wettbewerbs Das schönste deutsche Wort. Der Deutsche Sprachrat hat es initiiert. Und jetzt wird es schon direkt ein bisschen seltsam am Anfang. Aus 111 Ländern gingen insgesamt 22.838 Wörter nebst Begründung an die Veranstalter des Wettbewerbs. Wieso kommen aus 111 Ländern Vorschläge für das schönste deutsche Wort? Und wie haben, also diese Werbeplattform müssen wir mal nutzen. Also das
Goethe-Institute.
Ja, warum, das wäre doch mal was.
Ja, wir könnten
so viel über Germanistik.
Wir könnten an so einem deutschen Ambassador-Programm teilnehmen. Es gibt doch immer so Veranstaltungen, wo deutsche Kultur in alle Welt getragen wird. Ja. Wir brauchen einen Deal mit dem Goethe-Institut.
Und dann, wie bringen wir das in die anderen Länder, indem die uns bewerben in den anderen Ländern? Die
promoten uns mit all ihren ganzen Veranstaltungen und so und sagen, hier wollt ihr mal einen deutschen Podcast für all die Leute, die im Ausland Deutsch lernen. Und ich kann mir vorstellen, dass zum einen tatsächlich viele Menschen, die im Ausland wohnen, Deutsch studieren und das sozusagen irgendwelche Professoren oder Leute, die sich damit beschäftigen oder so, wie es hier auch ganz viele frankophile Menschen gibt und die daher über ihren externen Zugang zur deutschen Sprache eine besondere Nähe auch dazu haben und sich besonders damit beschäftigt haben. Vielleicht auch, ich kann mir vorstellen, dass jemand, der eine fremde Sprache lernt, eher ein Lieblingswort zum Beispiel hat, als jemand, dessen Muttersprache das ist.
Hast du ein englisches Lieblingswort? Nein,
aber könnte ich, glaube ich, schneller auf eins kommen als im Deutschen.
Nee, ich habe ein ganz klares Lieblingswort im Deutschen.
Und es gibt einfach sehr viele Deutsche, die im Ausland leben.
Das stimmt. Ja, also Goethe-Institut, mach mal was. Die schönsten deutschen Wörter. Das ist
ein schönes englisches Wort.
Aber das Schönste?
Nein, aber auf gar keinen Fall.
Ist ein gutes Wort.
Aber Klapperschlange
ist ein schönes deutsches Wort. Fünf Stück habe ich im Angebot. Ich fange an bei Platz 5. Rhabarbermarmelade.
Nee, das mag ich nicht. Zu easy. Zu viele A's.
Moment.
Naja, und E's.
Zu easy, zu viele A's und E's.
Ja, es ist
deswegen zu easy.
Rhabarbermarmelade. Das ist mir zu billig.
Aber ich finde, es ist ziemlich deutsch. Also ich finde, da hört man sehr deutlich dran, dass es ein deutsches Wort ist. Allein, weil es so lang ist. Und vor allem, wenn man es geschrieben vor sich sieht, sieht es gar nicht mal aus wie ein deutsches Wort. Weil Rhabarber komisch aussieht, mit dem H nach dem R.
Ja, so wie beim Rhesusfaktor.
Und genau. Und vor allem ist es spannend, wenn man sich diese fünf anguckt. Teilweise scheint es phonetisch begründet, wie bei Rhabarbermarmelade. Und eigentlich bei allen weiteren, also den Top 4, scheint es eher auch was mit der Bedeutung zu tun zu haben.
Aha.
Platz 4 ist Augenblick.
Mhm. Auch ein Klassiker für schöne Worte.
Hätte ich gar nicht in die Kategorie gepackt, finde ich es aber sehr plausibel, dass es da drin ist.
Finde ich auch.
Augenblick.
Ist mir auch wieder ein bisschen zu plausibel, dass es drin ist. Überrascht mich nicht, aber es ist ein schönes Wort.
Nein, bei 3 wirst du jetzt Hass kriegen, schätze ich. keine Ahnung warum, aber vielleicht, stimmt's ja. Platz 3 ist Lieben.
Lieben.
Ja.
Ja.
Okay. Ist dir zu kitschig?
Ja, das ist... Wer saß in deiner Jury?
Das steht da leider nicht.
Ja.
Aber es gab eine Jury.
Ich glaube, das steht aus Gründen nicht. Die wollen nicht, dass ich ihnen schreibe.
Platz 2, wir bleiben kitschig, ist Geborgenheit.
Geborgenheit ist ein tolles Wort.
Ja.
Geborgenheit ist ein tolles Wort, weil es ein sehr besonderes Gefühl sehr zutreffend ausdrückt, ohne dabei kalt zu werden und skalpellmäßig präzise, weißt
ja.
du?
Ja, und auch ohne, dass es gewollt klingt, also irgendwie unnatürlich klingt.
Ja, Geborgenheit ist wirklich ein schönes Wort, da gehe ich mit.
Und Platz 1 ist das Wort Habseligkeiten.
Auch schön. Ist das nicht eins der Worte, die verschwunden sind? Hatten wir nicht schon mal irgendwie, hast du nicht schon mal vorgelesen, die Worte, die verschwinden aus der deutschen Sprache? Die werden ja jedes Jahr...
Genau, das, die bedrohten Wörter
ja.
gibt es noch, genau.
Habseligkeiten mag ich nicht so gerne, weil da Haben drin ist und Haben ist für mich eher ein negatives Wort und auch ein hartes Wort. Und selig ist so religiös.
Ja, sicherlich kein Zufall, dass das Platz 1 ist. Also ich glaube schon, dass gerade diese Verbindung aus, ich sag mal, positiver Religiosität mit dem richtigen menschlichen Alltag und ist, glaube ich, ja, ein Faktor.
Die Habseligkeiten sind die Sachen, die einem gehören und sie sind einem selig. Das macht viel zu viel Emphasis on Besitz. Und dann auch noch in Verbindung mit der Kirche, die die ganze Welt ausgeplündert hat. Das sind nämlich die echten Habseligkeiten.
Ja, die hatten die viele Habseligkeiten. Die
Raubtümer der KreuzritterInnen.
Ja, aber ich werde dich, ich glaube, die musst du nicht gendern. Ich habe noch was Versöhnliches. Es wurde nämlich auch es gab auch eine Kinderjury.
Ja.
Da gibt es leider keine Top Ten, sondern nur Platz 1. Aber die Kinderjury hat gewählt, das schönste deutsche Wort sei Libelle.
Oh, fantastisch. Gebt den Kindern alle Macht, bitte. Libelle ist so viel besser als alles, was ich diese ja. Toll, Kinder. Applaus von mir.
Dafür. Das wusste ich, dass ich dich damit kriege. Ich kann dir mal sagen, mein liebstes, schönstes Wort in der deutschen Sprache ist das Wort Firmament. Das finde ich ganz fantastisch. Ich finde den Klang schön und ich finde auch das, was es beschreibt, toll.
Christoph Waltz hat mal in einem Interview gesagt, das schönste Wort der deutschen Sprache ist Waldeinsamkeit.
Waldeinsamkeit. Es ist nicht einfach nur ein Kompositum, was in der wirklichen Sprachgebrauch nicht vorkommt.
Das sollte man meinen, aber ich glaube sofort, dass es im Sprachgebrauch von Christoph Waltz vorkommt. Und so ähnlich wie bei Geborgenheit beschreibt es, obwohl es ein Kompositum ist, ist es ja nicht so, dass du sagst, ja, es gibt Waldeinsamkeit, es gibt Strandeinsamkeit und so, sondern es beschreibt ein sehr bestimmtes Gefühl, das man im Wald erleben kann und nirgendwo sonst. Und es klingt schön. Aber würde ich jetzt auch nicht auf die 1 setzen. Ich mache mir mal Gedanken darüber, was ich finde, was wirklich schöne deutsche Worte. Das kann ich jetzt nicht so aus der Röhre knallen. Aus der kalten.
Hast du ja auch gerade schon gesagt, dass es in der Fremdsprache dir leichter fallen würde. Und tatsächlich, das Wort Waldeinsamkeit gibt es, hat sogar einen eigenen Wikipedia-Artikel. Der Begriff erfuhr in der Romantik eine eigene Akzentuierung des literarischen Motivs. Das schönste bedrohte Wort wurde 2007 bekannt gegeben, und zwar ist es das Wort Kleinod. Mhm. Und dann gibt es noch weitere Blümerand, Dreikäsehoch, Labsal, Bauchpinseln, Augenstern, Fernmündlich, Lichtspielhaus, Hold und Schlüpfer.
Bis auf Fernmündlich sind die alle scheiße. Alle.
Bauchpinseln ist nicht scheiße.
Also nicht scheiße als Wort, aber scheiße als ausgezeichnetes Wort.
Ja, aber vor allem, finde ich, ist es nicht bedroht. Also Bauchpinseln finde ich jetzt nicht, also Lichtspielhaus liest man immer mal wieder. Ich finde eigentlich ehrlich gesagt auch Kleinod gar nicht so wahnsinnig.
Das finde ich auch nicht so wahnsinnig bedroht.
Bedroht.
Aber fernmündlich mag ich gerne.
Ja.
Fernmündlich ist schön. Weil das irgendwie auch wieder, man kann mit Sprache so tolle Dinge machen. Ich bin ja ein Connoisseur der Sprache.
Ja.
ich will ja gar nicht so negativ klingen. Ich finde nur, dass die Jury hier geschlampt hat. Die Kinder haben es besser gemacht. Geborgenheit war aber gut. Wir machen es besser. Die beleuchteten Brüder werden noch weitere schöne Worte der deutschen Sprache in lockerer Folge präsentieren. Das ist eine kleine neue Rubrik, da freue ich mich schon drauf. Ich sammle euch die Kleinode aus der deutschen Sprache. Wie ein Trüffelschwein buddel ich sie hinaus.
Und der Jingle geht so. Dididim, schöne Worte. Oder so. Benni, es war mir ein Vergnügen. Ich werde jetzt diese Podcast-Folge schneiden. Wir sind ja kurz vor Veröffentlichung jetzt hier schon. Kurz vor 10 am Donnerstagabend. Die muss schnell hochgeladen werden. Ich muss mal bei Spotify die Tore aufmachen, damit ich dann auch die Podcast-Folge reingequetscht bekomme rechtzeitig. Damit hättest du jetzt auch Kontext geschaffen. Habe ich vorhin schon gemacht.
Oh, scheiße.
Das verpasst du on a regular basis, ja, sagt der Engländer. Och Mann, scheiße. Nein, das muss ich jetzt. Was?
Ja, sieht so aus, oder?
Ach so, okay. Ist nicht gerade irgendwie eine Eilmeldung.
Bringt euren Alkohol selber mit.
Ja.
Er hat gesagt, Boris, das war ein Arbeitstreffen. Und dann stand in der Mail, bringt euren Alkohol
selber. Ich habe das wohl gelesen. Ich habe aber doch, wir haben noch eben festgestellt, wie schön es ist, dass wir mal keine tagesaktuellen Dinge haben. Jetzt sind sie doch noch reingekommen. Ich muss auch mal, weil ich das vorhin angekündigt habe und weil das unbedingt raus muss, ich muss das jetzt nochmal leider ans Ende packen, obwohl es gerade ein schöner Abschluss gewesen wäre. Ich möchte eine heftige Serienempfehlung aussprechen. Und zwar ist das gar keine neue Serie und ist es auch gar nichts Neues, dass die fantastisch ist. Aber ich habe gerade kürzlich damit angefangen, die erste Staffel jetzt fertig geguckt von aktuell dreien. Und zwar die wunderbare Serie Killing Eve. Man kann sie leider nicht besonders gut irgendwie umsonst gucken. Man braucht Amazon Prime und dann muss man sich noch den Stars Play Channel dazu holen oder einfach die Staffel kaufen. Das geht natürlich auch. Das kostet aber nur 99 Cent für 3 Monate. Das habe ich gerade gemacht und jetzt gucke ich mir das gerade an und bin heavily in love mit dieser tollen Serie. Geschrieben unter anderem von Phoebe Waller-Bridge. Mit Sandra Oh, bekannt von aus Grey's Anatomy, in der Hauptrolle.
Richtig, das wusste ich.
Und tatsächlich, ich bin beeindruckt von diesem Spezialwissen über Grey's Anatomy, was du da hast. Und diese Serie ist so krass spannend und so gut von den Dialogen, so gut gefilmt, so gut geschnitten, so klug einfach von vorne bis hinten, dass jede Minute gucken Spaß macht. Ganz grob, es geht um eine autark handelnde Spezialeinheit vom MI5, die sich darauf spezialisiert hat, weibliche Assassins, also Auftragsmörderinnen, zu jagen, weil die vornehmlich von einer Untergrundorganisation angeheuert werden. Und da geht es um eine ganz bestimmte, Villanelle, heißt sie, also nennt sie sich selber, das ist nicht ihr echter Name. Und diese Frau, Jodie Comer, die spielt, ich kannte die vorher nicht, ich kenne die nicht aus anderen Kontexten, aber jede fucking Sekunde, die diese Frau irgendwas spielt in irgendeiner Szene, ist so geil anzugucken, weil die das so gut macht. Das ist so ein bisschen dieser Heath Ledger Joker-Effekt, wo eigentlich die Szene, was da im Film bei Batman passiert, war mir eigentlich egal. Ich wollte einfach nur Heath Ledger beim Schauspielern zugucken, weil das einfach so gut ist. Und genau so gerne gucke ich der Schauspielerin Jodie Comer zu, wenn sie Villanelle spielt. Das ist, jede Szene ist ein Gedicht und die Dialoge sind toll und es passieren so viele Dinge, die man überhaupt nicht erwartet. Erste Staffel jetzt gerade fertig geguckt. Ich bin super süchtig und möchte es ganz doll empfehlen, wenn ihr spannende, gut geschriebene, auch lustige, aber vor allem gute Serien mit tollen SchauspielerInnen mögt. Killing Eve ist eure Serie to go.
Ich habe das tatsächlich schon mal überlegt, als die, glaube ich, früher bei Netflix gab.
Weiß ich nicht, kann sein.
Ich bin häufiger drüber gestolpert und ich wurde ein bisschen abgeschreckt immer von der Präsentation. So das Cover und so und die Bilder, die dazu kamen. Aber ich habe auch Gutes darüber gehört und das klingt tatsächlich danach, als würde ich die auch gerne gucken wollen.
Ich glaube, dass du die Güte dahinter erkennen würdest und deine Frau auch.
Cool. Aber wir sind noch mit The Expanse beschäftigt und dann mit Star Trek Discovery.
Seid ihr mit Girls durch?
Nein, das pausiert wegen The Expanse.
Okay. Okay, das war nochmal ein kleiner TV-Tipp-Teil am Ende. Jetzt aber, Dankeschön, Benni, an dich für diese etwas technisch unrunde Folge. Aber ich glaube, wir waren mal wieder ganz okay.
Love. Ja, ich bin auch ganz zufrieden mit unserem Job.
Ja, deswegen werden wir ihn weitermachen. Und werden nächste Woche mal keine Folge veröffentlichen, das können wir schon mal sagen. Also in 2 Wochen geht es regulär weiter mit der Folge 82 und was da passiert, das wisst ihr noch nicht. Das wissen wir auch noch nicht. Also keiner weiß es zum aktuellen Zeitpunkt. Wir sind alle auf demselben Stand. Deswegen sind wir auch so beliebt, weil wir so auf Augenhöhe kooperieren mit unseren ZuhörerInnen. Die wissen genauso wenig wie wir. Möchtest du noch was sagen? Gehabt euch wohl.